Tusch, da sind wir wieder. Hallo. Eine neue Folge von BZT ist am Erscheinen. Hi Felix.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Guido. Müssen wir jetzt eigentlich auch...
Was du klingst geil.
Ach, ich kann auch zwischendurch nochmal so ein bisschen runterholen mit der Stimme.
Wunderbar.
So ein bisschen vertrauensvoll.
Ja.
Väterlich.
Ja.
Ach, geil.
Was gibt's Neues in deiner Welt?
Nee, müssen wir jetzt eigentlich auch wie viele andere am Anfang eines Podcasts immer sagen, was wir tun? Das ist ja im Moment, kommt ja so ein bisschen. Ne? So. Wir sind übrigens Zukunft, Bildung, Technik. Der innovative Podcast, der sich mit Bildungsthemen rund um Technik und Zukunft beschäftigt. Wir erscheinen in unregelmäßigen Abständen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn Sie auch auf unserer Webseite kommentieren, im iTunes Store faven oder uns einfach auch auf anderen Kanälen Feedback geben. Wir freuen uns immer unglaublich über Feedback, das ist wertvoll. Und, so.
Wenn du das so deinen Schülern sagen würdest, ja? Ich glaube, sie würden dich nicht ernst nehmen.
Ja, so geht es mir manchmal auch, wenn so Podcasts so beginnen.
Du, meine Tochter, das muss ich kurz erzählen, hatte unter ihre letzte Deutscharbeit geschrieben. Weil
ist das jetzt noch Podcast oder schneiden wir das gleich raus?
Das schneiden wir gleich raus. Vor Weihnachten irgendwie eine Deutscharbeit geschrieben und unten drunter schöne Weihnachten.
Hoffentlich mit richtigem Haar.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Das war.
Aber nett.
Nach Weihnachten gab es die Arbeit wieder mit einem Dankeschön.
Siehst du, und wir können gleich eine Brücke bauen zu.
Wunderbar.
Da
ja.
Entstehen echte Persönlichkeiten.
Ja.
Wie oh. Michelle Obama.
Oh Mann.
Oder. Ha, wer war das andere?
Michelle Obama und wie hieß der?
Richard von Weizsäcker.
Richard von Weizsäcker.
Ja. Die, das, oh wir lösen das Gott. Später auf.
Ja.
Was aber Richard
geht,
von Weizsäcker.
Es ging auch nicht um richtige Persönlichkeiten, sondern um höhere Persönlichkeiten.
Ja, aber das ist ja. Also, was Michelle Obama und Richard von Weizsäcker zusammen gemeinsam haben und warum uns dort ein unglaublich gutes Pärchen zur Reproduktion neuer Gesellschaften entgangen ist, das werdet ihr später erfahren.
So ein Hammer-Cliffhanger direkt am Anfang.
Wahnsinn. Ja.
So, und jetzt müsst ihr einfach 2,5 Stunden dranbleiben. Ja. Oder aber die Kapitelmarke von der Stelle jetzt an, auf die Kapitelmarke von der Stelle zugreifen, wenn es wirklich nicht mehr aushaltet.
Ja, und wir verraten aber nicht, welche Kapitelmarke das sein wird.
Nein.
Kurz zur letzten Sendung.
Gab es da was?
Ja, Evernote hatten wir zäsiert. Also auseinandergenommen.
Ja.
Beziehungsweise den Anlass der Privatsphärenanpassungen von Evernote zum Anlass genommen, die darüber nachzudenken, was ist eigentlich mit so den persönlichen Daten. Mhm. Du hattest das schon angedeutet in der Sendung und ich habe gedacht, nee, das werden die nicht tun, sodass nach diesem Aufschrei die garantiert zurückrudern werden. Mhm. Und
ja,
ich habe gedacht, das machen die nicht. Nee, war mir nicht so klar, weil es gibt andere Unternehmen, die nie zurückgerudert sind.
Ja.
Also WhatsApp und sonst was sind bei Kritik von außen nie zurückgerudert.
Ja.
Und sie sind aber zurückgerudert. Also Evernote ist zurückgerudert, hat die Änderung zurückgemacht, hat sie auch erklärt.
Interessant.
Und wird weiter dieses Angebot machen, dass die privaten Notizen einer höheren Intelligenz vorgelegt werden, um zu irgendwie clustern oder was auch immer die vorhaben, aber opt-in.
Mhm.
Und eben nicht Standard.
Mhm.
Und das löst zwar das Problem nicht in Gänze, weil irgendwie die Frage, was passiert eigentlich mit meinen Daten, da immer noch da ist, aber es ist zumindest ein Zugehen auf die zahlende Kundschaft.
Mhm.
Und das lässt mich erstmal wieder verhalten, ja optimistisch will ich nicht sagen, aber verhalten stillhaltend bezüglich dieses ganzen Geschäftsmodells sein, weil es eigentlich schon angenehm ist, dass man da einfach jemanden bezahlt dafür, dass er einen guten Job macht.
Ja.
Das ist ja bei allem anderen dann nicht so der Fall. Aber wir gucken mal. Also es ist ganz spannend. Sie haben zumindest auch versprochen, dass sie in Zukunft auf die Privacy-Geschichten mehr Wert legen wollen. Und vielleicht kommt ja eine Vollverschlüsselung der Daten auf dem Server, was natürlich Probleme gibt, so wie machen sie das denn mit dem OCR und so. Aber wer weiß. Also ich bin gespannt.
Hast du denn schon was von Standard Notes gehört?
Ja, ganz kurz dazu, es ist jetzt vor 2-3 Tagen rausgekommen oder veröffentlicht worden, setzt auf ein Standard-Notizformat, also ich glaube, irgendein XML oder sowas, was dahinter ist, kann man auch mit anderen Programmen öffnen. ist ein Client Web, also gibt den Client gibt es für die verschiedenen mobilen Plattformen, genau, und fürs Web und für den Server, sodass man auch das Ganze serverseitig betreiben kann, auch seinen eigenen Server betreiben kann, zur Sync und so weiter. Das Problem dabei ist, es ist reiner Text. Es ist reiner Text. Mhm. Also keine Bilder, Dateien reinziehen und sharen oder sonst was, sondern es ist reines Notieren.
Nee. Du kannst mit den Extensions auch Anhänge reinmachen.
Welchen Extensions?
Na, es gibt halt Extensions für die Standard Notes.
Ja, aber da brauchst du, sind das neue Apps, zusätzliche Apps, die dann auf das Gleiche zugreifen, ne?
Nee. Das sind praktisch, genau, also klar, du hast eine Installation
also auf
deinem eigenen Server, aber du kannst mit diesen Extensions, wie du das halt irgendwie von anderen.
Ja, aber ich hab's auf dem iPhone, habe ich das Ding gestartet, wollte was hinzufügen und ich kann nur schreiben. Und Tags anlegen.
Okay. Und Extensions, so wie du dir das wünschst, die wären sozusagen auch dann mobil verfügbar.
Ja, natürlich. Also das ist ja der Sinn von einer Notizen-App. Ja, und in dem Sinne ist es ein netter Aufschlag. Aber
sie bringen
viel
halt
Potenzial.
Ein interessantes Feature mit, nämlich einen offensichtlich relativ reibungslosen Import aller bisherigen Evernote-Notizen. Also sie schlagen auch auf, als wir starten hier mal einen Self-Hosting-Angriff auf Evernote.
Schauen wir mal, wie weit das wird. Ich bin bei solchen Projekten immer skeptisch. Evernote ist angetreten und hat gesagt, wir wollen eine 100-jährige Firma werden. Mhm. Und das finde ich erstmal einen coolen Move. Mhm. Weil sie nämlich sagen, ist langfristige Entwicklung wichtig. Mhm. App.net hat auch einen Frontalangriff auf Twitter gestartet und wir sind alle hingelaufen und es gibt sie nicht mehr.
Ja.
Die hatten sogar ein Geschäftsmodell dahinter. Das
ja, und jetzt
mehr.
Lernen wir natürlich und verhalten uns deutlich vorsichtiger, was wir vorher natürlich auch schon getan haben.
Aber ich werde solche Sachen testen, sicherlich mal, aber bevor ich sage, ich setze auf so ein Pferd,
ja,
dürfen sie es zeigen.
Naja, also je nachdem, wie tief Evernote überhaupt dieses Notizending in irgendwelcher Leutes Infrastruktur eingebunden ist, umso vorsichtiger geht man auch mit so einem Wechsel um.
Ja, weil es ist ja im Grunde genommen die Frage, mein Schreibtisch, was mache ich damit mit und meine Ablagen?
Genau. Ja. Ich will nur sagen, das ist mal wieder, das ist eine nicht uninteressante Antwort.
Ja.
Auf die Frage, die wir letztes Mal uns schon stellten, ja, was sozusagen wie die Eigentumsverhältnisse auf Plattformen geregelt sein müssten, ja. Also wie sehr bin ich Herr oder Frau über meine eigenen Daten? Und in dem Fall würde ich sagen, das gucke ich mir länger an. Ich glaube, die stehen wirklich am Anfang. Ja, es gibt noch nicht mal eine Android-App. Ja, da steht Coming, ne? Ist jetzt für unsere Welt nicht ganz so entscheidend. Aber ich würde schon sagen, ohne die Android-App wird es auf Dauer nicht gehen. Das brauchen die.
Ja.
Jetzt sei mal nicht so egoistisch. Es gibt halt schon irgendwie jede Menge Volk da draußen, die vor allen Dingen mit Android super glücklich sind. Ne?
Ja.
Aber das sucht ja seinesgleichen. Es gibt ja nicht so viele Beispiele für so einen Frontalangriff auf Evernote, die sich eben auch so anstellen, als wollten sie Evernote an die Wäsche. Das meiste sind halt irgendwelche cloud-basierten Notizen-Apps, aber die treten ganz klar an mit auch so einem Sortiersystem und so einer möglichen Integration, ne? Einer weitgehenden Integration.
Also Paperworks.
Ist auch eine Alternative?
Ja, und die ist tatsächlich sehr ambitioniert, hat auch eine Oberfläche, die attraktiv aussieht. Und da hast du das Problem, eine iOS-App ist nicht wirklich richtig entwickelt.
Ja.
Und also zumindest irgendwie hängt das Ganze. Und das ist eben das, wo ich das auch dann bei Standard-Note sehe. Das ist so, da sitzen Leute jetzt hinter, die sind motiviert.
Mhm.
Und wo führt das hin?
Mhm. Paperworks, ist das paperworks.com oder wie
heißt das? Paperworks, Rocks, Paperwork, Rocks, tue ich in die
Mach das mal bitte. Get a paperwork. Egal, du wirst es mir gleich zeigen. Ah, Paperworks Rocks. Was ist das denn für eine Domain?
Okay. Und das kann man irgendwie auf einen eigenen Server packen, kann man einen Client runterladen und sowas. Das ist alles, die Idee ist super und auch die Struktur und auch irgendwie so die ersten Benutzererfahrungen waren vielversprechend. Allerdings.
Ja, man muss Evernote natürlich zugutehalten. Die sind seit Jahren im Geschäft. Die sind auch echt ein prominenter Player und die haben sich in jede App so reingefuschelt, ja, und zwar so nativ, also nicht über irgendeine Weiterleitungsfunktion in deinem Mobilgerät, sondern in der App drin wird sofort irgendwie Evernote halbwegs gut aufgebaut, ne? Und du kannst direkt irgendwie deine ganzen Stichworte und was weiß ich nicht alles, ja, das kannst du da halt alles irgendwie sofort angeben. Ruft auch sofort deine ganzen Notizbücher auf. Schick, aber müssen sich erweisen. Ja, Evernote. Interessant.
Das neue iOS-Update auf Evernote 8 ist definitiv
gewöhnungsbedürftig.
Nee, super.
Ja?
Ja, gewöhnungsbedürftig, anders, aber super, weil man kommt direkt dran und das war ein guter Move. Also in die Richtung darf es gehen. Reduzierung aufs Wesentliche, schnelle Zugriff der Notizen, das finde ich angenehm. Kein Startbildschirm mehr.
Stimmt.
Hast du jetzt auch bei dir?
Ja, genau. Schon im Update.
Genau, und du kannst hier oben noch einstellen, wie die Darstellung sein soll, sodass du sagen kannst, Bilder und Texte möchte ich nicht haben und dann hast du wirklich
Eine schöne
schnelle Übersicht.
Sehr gut.
Wollte ich dir jetzt nicht umstellen, aber.
Nee, danke.
Aber ich will jetzt hier nicht schon wieder Evernote.
Ich bin ja ehrlich gesagt gar nicht so der Evernote-Nutzer. Das habe ich ja letztes Mal schon erklärt. Was aber auch eher daran liegt, dass ich gar nicht so der Notizentyp bin. Ne? Ich schreibe halt, wenn ich mir was merken muss, das entweder direkt in die To-Do-Liste rein oder wenn ich was entwickle, dann mache ich das mit einem Google Doc.
Wie machst du das denn bei Kundenkontakten? Hast du nicht so viel, ne?
Nee, habe ich nicht so viel.
So, dass man, weil das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich mich mal gerne mit jemandem unterhalten möchte, der das auch professionell macht, wie die Struktur da ist. Weil so, du hast so, du sprichst mit dem, du sprichst mit dem, du sprichst mit dem. In meinem Fall sind das jetzt mehr und mehr Schulen.
Ja. Ja.
Und du brauchst ja eigentlich Notizen.
Ja.
Und zwar so ein bisschen Notizen in der Art, wann habe ich das letzte Mal gesprochen?
Ja, ja.
Und was sind wichtige Kriterien, die an der Schule sind, also nicht nur Strukturen, sondern auch die Bezugspersonen. Welche persönlichen Schicksale haben möglicherweise die Bezugspersonen, sodass du auch beim nächsten Mal da drauf zurückgreifen kannst. Es gibt so ein paar Leute, ich finde das ja nervig, aber es geht darum, sowas zu verstehen.
Ja.
Ich schreibe irgendjemanden, von dem ich seit einem halben Jahr nichts mehr gehört habe und er schreibt zurück, und wie geht's deinem Sohn Mio? Ich denke so, hä? Ja. Okay, alles klar, der hat halt eine Liste, wo er weiß, Felix, mit dem habe ich das letzte Mal dann und dann gesprochen und das sind die Infos.
Ja.
Aber das ist tatsächlich, fühlt man sich so, oh.
Okay, da interessiert sich jemand für mich.
Sei es nur formell, aber es ist irgendwie ein,
Es
hat was. Und es geht ja nicht nur um diese persönlichen Notizen, sondern tatsächlich auch um Fakten. Was waren die letzten Absprachen, was waren die letzten Probleme und sowas.
Ja.
Und dafür nutze ich halt Evernote. Und in dem Sinne brauche ich Notizen.
Ja.
Die ganzen Projekte, die Gespräche mit den einzelnen Leuten bei uns, jetzt rund um Breitband in Wuppertal und so, das kriegt man nicht ohne strukturierte Notizen hin. Also wirklich strukturierte Notizen. Aber da kann ich mal anders nochmal reden.
Ja.
Wir schließen in diesem Jahr die ersten Schulen an Glasfaser an. Die erste Schule haben wir.
Wow.
Und es folgen jetzt 5 im ersten Halbjahr und hoffentlich nochmal die gleiche Anzahl dann im zweiten Halbjahr. Ja, aber dazu sicherlich später mehr. Wuppertal rüstet auf.
Ja, ja, und du bist da richtig fett drin, ne?
Ich berate ein bisschen, ja.
Naja, du, okay. Okay, tief gestapelt, so kennen wir das. Evernote, man muss wirklich nochmal zugute halten, wie selten es vorkommt, dass eine Firma, die so eine Marktmacht hat,
nicht aufgekauft worden ist.
Nee, sich also eine getroffene Entscheidung zurücknimmt.
Ja.
Das ist schon sehr angenehm. Ja.
Genau, das ist.
Aber man muss natürlich auch wissen, deren Geschäftsmodell ist, wir brauchen die Leute, die das Ding bezahlen.
Genau. Und das sind die, die im Zweifel halt auch auf die hört genau. man. Und das ist das Schöne.
Ja.
Das ist eben auch bei allem, also dabei geht es mir jetzt nicht um Evernote, sondern ich habe das Gleiche ja auch schon bei Instapaper und anderen gesagt. Ich bezahle für einen Dienst
ja.
gerne,
ja.
weil ich weiß, dass ich eine Dienstleistung bekomme, für die ich zahle.
Ja.
Das heißt auch, im Zweifel kann ich Wünsche äußern und das Unternehmen
ja.
kann darauf reagieren oder Richtig. Nicht, aber es ist eine Beziehung, die auf Gegenseitigkeit beruht.
Ja, aber das macht dich erstens zu einem sehr politischen Menschen, weil du darauf vertraust, eine Gestaltungsmacht zu haben und die auch wahrnimmst. Und das macht dich natürlich zweitens auch zu einem Menschen, der offensichtlich gelernt hat, diese Gestaltungsmacht einzufordern. Also, weißt du, es gibt halt einfach auch genügend...
Ich bin einfach nur bequem.
Nein, es gibt halt einfach auch genügend Nutzerinnen, die nicht auf die Idee kämen, das Programm, vor dem sie sitzen, an ihre Bedarfe anzupassen. Damit fängt das ja schon an. Und das hört dann sozusagen auf mit, ich brauche eine Funktion, die das und das kann. Und jetzt werde ich den schreiben und in die Kommentare und was auch immer, in der Hoffnung, dass mich irgendwann mal jemand erhört. Und damit verbunden ist ja auch so ein Stück weit die Annahme, dass du das auch als Einzelperson mitbestimmen kannst. Also nicht, dass es, sagen wir mal, die großen Massen braucht, sondern dass jede einzelne Stimme eben auch etwas wert ist. Das sage ich jetzt so aus dem Blickwinkel der politischen Bildung.
Das aber ist eine glaube, pädagogische, dass, also eine
ja, aber
politische
ich glaube,
Interpretation.
Dass,
ja.
dass diese Haltung von sehr vielen Nutzenden überhaupt nicht geteilt wird, sondern die finden sich damit ab, dass das so ist. Ja,
ja, ist Hauptsache kostenlos.
Genau.
Aber in dem
ja, nicht Hauptsache kostenlos, sondern das ist nicht das Merkmal. Sondern
doch, ich glaube, das ist das entscheidende Merkmal, warum Dienste genutzt werden.
Ja, aber
also auch, ich saß gestern Abend
an aber du hast keinen Leidensdruck, wenn dieser Kostenlosdienst dann sagt, so, wir ändern jetzt mal hier die Bedingungen.
Ja klar, weil du nichts in der Hand hast, genau.
Na, weil du auch umgekehrt glaubst, selbst wenn ich es bezahlen würde, hätte ich es nicht in der Hand. Das ist sozusagen die Haltung.
Ja?
Ja,
ja, das weiß ich gar nicht.
Doch, doch, doch. Also das ist eine bodenlose Unterstellung. Aber ich würde sagen, dass es auch...
Von dir?
Ja, gut. Also ich meine, ich kriege das ja auch von meinen Teilnehmenden mit. Ja, also eine Haltung von, ich als Einzelner kann doch eh nichts bewirken. Ja. Und das hat nicht etwa damit etwas zu tun, dass man nur, weil man einen Dienst bezahlt, jetzt auch mitbestimmen darf. Sondern das ist etwas ganz anderes. Das ist eine Grundhaltung, die sich davon entkoppelt. Ja, das sind auch die Leute, die sagen, nur weil ich bei Facebook angemeldet bin, heißt das noch lange nicht, dass ich sozusagen meine Gestaltungsmacht an der Login-Türe abgegeben habe. Ja, sondern da gibt es so zwei verschiedene Typen.
Ja, okay, ich verstehe. Ja, ja.
Und du gehörst halt aus meiner Sicht schon wahrnehmbar zu den Leuten, die sich damit nicht abfinden würden. Ja.
Du bist bei Facebook, ne?
Ich bin bei Facebook, das heißt aber noch lange nicht, dass ich mich damit abfinde,
nein.
dieser Dienst mir vorschreibt, wie sie mit meinen Daten umzugehen haben.
Das ist erschreckend. Wir haben ja noch ein anderes Thema, aber das ist ja so frustige Überleitung auch. Wie dominant, allgegenwärtig und alternativlos Facebook einfach inzwischen ist. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber Veranstaltungen, Webseiten von Projekten, werden zunehmend über Facebook organisiert.
Hm.
Und ich sitze dann da an einem Tisch. Hm. Es ging zum Beispiel um den Feinstaubfilter. Hm. Also es gibt nicht viel Feinstaubfilter, die Feinstaubsensoren. Stuttgart-Projekt, ich weiß nicht, haben wir letztes Mal, glaube ich, kurz angesprochen. Die haben eine Projektseite, wo jetzt hier so eine Bestellung gemacht wird und sowas. Das ist ja, Detail ist jetzt gerade gar nicht so wichtig. Ja. Aber eine Webseite
ja.
auf Facebook.
Ja.
Da könnt ihr euch jetzt eintragen, wenn ihr da mitmachen wollt. Ich so,
ja.
Leute, nee.
ja.
Nee. Und das ist tatsächlich auch, ich finde das erschreckend, weil dieses, das, was wir vor ein paar Jahren, ich habe ja vor 10 Jahren schon gesagt, dass diese Plattformen mal in Gefahr werden und das freie Netz in Gefahr kommt.
Ja.
Jetzt wird an allen Ecken davon geredet. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja.
Ja? Ich habe Bücher geschrieben, die ich nie veröffentlicht habe. Nein. Ja. Das ist gerade Ironie, das ist schon der zweite Cliffhanger. Ne? Hast du gar nicht gehört?
Ja, nee, habe ich nicht.
Du bist gerade woanders.
War Soundboard beschäftigt. Und,
Nein, was ich sagen möchte ist, dass Facebook zum Netz wird, Facebook zum WWW wird, da sind wir tatsächlich gar nicht mehr so weit von entfernt.
Ja.
Und zwar merkt man das noch nicht. So, weil es irgendwie alles im Internet ist und vieles, aber ich als Nicht-Facebook-Nutzer, wie oft ich einen Link anklicke und lande dann auf Facebook. Der Facebook-Seite, wo ich mich erstmal anmelden soll, wenn ich das nicht tue, ist ein Drittel des Bildschirmes weg, weil da immer steht, also sie können sich mal hier anmelden.
Ja, ja.
Das heißt, das ist ein echt geschlossener Garten.
Total.
Und wenn jemand da drin Dinge veröffentlicht,
dann sind die nur für die Leute bestimmt, die da drin sind.
Ist das jedes Mal ein Schritt weiter dahin, die Daten nicht offen zu haben, nicht barrierefrei zu haben.
Auch nur für eine bestimmte Zielgruppe bereitzustellen.
Ja, und das ist.
Also sie sind maximal auch nicht über Google findbar unter Umständen, und
also
da ist man natürlich in dem gleichen Walled Garden, aber weil Google natürlich auch nicht alles indexiert und nicht auf alles so Bock hat und nicht alles so rankt, wie man sich das so wünscht.
Richtig, richtig. Das ist, Facebook wird zu so einem Silo, wo alles drin ist. Und ich kann verstehen, dass wenn ich eine Dienstleistung anbiete, dass ich dann da sein muss, möglicherweise, um mich zu verkaufen. Aber eigentlich verstärke ich damit das Ganze nur.
Naja, aber jetzt lass uns noch mal überlegen, was heißt das denn für unsere Bildungssettings? Und in denen ist es doch ehrlich gesagt kackegal, ob es Facebook gibt oder nicht, solange man sich mit den Leuten, mit denen man da zusammen in einem Raum ist, auf eine Plattform einigt und sie für dieses Projekt nutzt.
Aber da fängt genau das Problem an.
Naja, natürlich gibt es immer die Bequemen, die sagen, aber ich bin schon auf Facebook, warum könnt ihr denn da auch nicht hin?
Das heißt, es gehört schon wieder ein politisches Bewusstsein dazu, zu sagen, okay, dann probiere ich jetzt für dieses Projekt mal was anderes.
Ja.
Wir haben auf dem EduCamp ja Telegram probiert. Tatsächlich war das so ein Startschuss für einige, wo das jetzt mehr genutzt wird. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ob Telegram gegenüber WhatsApp wirklich viel, viel besser ist.
Nein,
ist es nicht.
Ja.
Aber es ist eine Alternative. Und in dem Sinne ist es schon mal besser, weil es eine Alternative ist und nicht in dieses Silo reinwirft, wo alles drin ist.
Ja.
Und der nächste Schritt ist, dass du statt einem WhatsApp nicht nur zwei, dann vielleicht auch 3 und 4 Messenger hast. Und dann funktioniert das Ganze besser. Dann ist vielleicht auch irgendwann die Verschlüsselung mehr da und so weiter. Aber
weißt du, was wir mal tun müssten? Ich war jetzt in Berlin, nicht in Berlin, in Wien vor kurzem.
Ja.
Und hab mich.
Bildungsurlaub.
Nee, das war ein Betriebsratsseminar.
Also Bildungsurlaub.
Nee. Und hab mich dort einen Abend mit Wolfi Christel unterhalten. Wolfi Christel hat gerade eine relativ interessante Studie hinter sich, die letztendlich schon auf Forschung basiert.
Die es noch gar nicht gibt.
Nee, die er für ein Browserspiel machte, das uralt ist, das hieß Data Dealer. Und im Zusammenhang mit PB21 hatte ich ihn seinerzeit mal interviewt zu Data Dealer. Data Dealer war so ein Facebook-Spiel, wo man in die Rolle eines Datenhändlers schlüpft. Und der hat sich halt ganz, ganz viel mit Datenhandel auseinandersetzt. Und zwar nicht mit den Großen, sondern mit den vielen Kleinen und mit dieser ganzen Datenhandelsökonomie. Ja, also wie viel ist eigentlich was wert und wer tauscht da eigentlich mit wem und welche Rolle spielen Rechtsanwälte in dieser ganzen Situation, welche Rolle spielt die Politik und wie spielen die sich so gegenseitig die Bälle zu, was bedeutet das für die Nutzer, ja, also dieses ganze Ökosystem, ja. Und diese, genau der. Und die haben sozusagen breit angelegtes Forschungsprojekt gehabt, wo die diesen Datenhandel unter die Lupe genommen haben. Hm. Und Wolfi hat zwischen Weihnachten und Neujahr auf dem Chaos Computer Club Kongress auch Teile dieser Ergebnisse präsentiert. Und ich habe mich auch mit ihm getroffen, weil wir uns eben kannten und haben auch ganz viel darüber gesprochen. Und ehrlich gesagt, wir sollten überlegen, ob wir mit Wolfi nicht mal zusammen noch eine Podcast-Runde machen, weil er dem Bildungsbereich auch nicht so fern ist. Und Wolfi wäre tatsächlich auch jemand, der noch mal besser als wir und auch besser, also auch noch viel detaillierter jenseits dieser großen, ja, diesen ganzen Datenhandelssumpf ganz gut im Auge hat. Und mit ihm zusammen, das möchte ich jetzt auch gar nicht vorwegnehmen, sollten wir noch mal darüber reden, was denn eigentlich, wie man aus dieser Nummer eigentlich rauskommt, ja. Und was man denn jetzt tun müsste, ja. Er hat jetzt so ein paar Folgeprojekte und ich glaube, die passen auch irgendwie ganz gut in die Arbeiten rein, die wir jetzt gerade, also die Überlegungen rein, die wir jetzt hier gerade anstellen.
Lass uns das.
Und der ist also.
Nach der Produktion nochmal.
Ja.
Durchgehen.
Der ist klar. Ich sag das nur jetzt, damit du keine Chance hast, dem zu widersprechen. Sonst, ne, und sind schon so viele gute.
Mir fällt schon was ein, du.
Genau. Also, das aber nur am Rande um dieses Thema, was wir ja schon irgendwie eine ganze Zeit so mitnehmen, weil das ja gar nicht ausbleibt, ja. Mhm. Die ganzen Arbeiten, die wir machen, fußen letztendlich irgendwie darauf, dass wir Infrastrukturen brauchen, die wir guten Gewissens in Bildungssituationen auch verwenden können. Und natürlich kann man immer auf das setzen, was man sich selbst baut. Aber das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Also die Leute gehen da auch nur bis zu einem gewissen Grad mit, weil es immer Parallelstrukturen sind. Ja,
es ist auch eine Frage der Effizienz. Also das ist ja, genau. Wie hostest du deinen WordPress-Blog? Du hast ja auch eine belebte Geschichte.
Ja.
Ist es sinnvoll, dass du den selbst verwaltest?
Ja.
Ja, es ist sinnvoll, den selbst zu verwalten aus einer politischen Perspektive wieder. So Idealismus wurde hergetragen. Du weißt aber, wenn du dich kritisch äußern solltest und jemand hat es auf dich abgesehen,
ja,
ist dein Blog einfach nicht sicher. Hast du
Philipp Wampfler am Schirm?
Nee, den nicht.
Der hat jetzt irgendwie vor kurzem geschrieben, dass sein Blog gehackt wurde.
Ja, und das ist eben genau ein Problem. Und wenn du dann aber in großen Plattformen bist, bei WordPress oder Blogger oder sonst was, dann bist du davon ein bisschen besser geschützt.
Ja.
Ja.
Philipp Wampfler.
Selbst machen oder in den Schoß der großen Mutter.
Ja, du hast natürlich da auch irgendwie andere Möglichkeiten, ja. Und ich meine, Philipp, er erzählt auch, was ihm da, wie schlimm das ist, wenn du aufgemacht wurdest, ja. Also du kannst halt nicht einfach irgendwie ein Backup einspielen und glauben, dass es damit in Ordnung sei, ja. Also unter Umständen war die Backdoor schon viel, viel länger da, aber sie wurde irgendwie später dann mal genutzt, ja.
Und ist die Frage, ich weiß gar nicht, was ich machen würde, ich glaube.
Naja, es ist.
Wenn du es beruflich brauchst, setzt es wieder auf, ne?
Ja, und es ist ja ein Stück von dir. Ja?
Ach ja, es bleibt's ja. Auch wenn es nicht mehr da ist.
Im Netz.
Naja, es ist aber.
Ich finde, also was das mit einem macht, ich habe das ja irgendwie an meinen eigenen Blogs gemerkt, was das mit einem macht, wenn sowas passiert, das ist nicht schön. Ja? Also überhaupt nicht. Gut. Haben wir noch Themen? Kleiner?
Ja, ist die Frage, ob wir über den allgemeinen Frust, der sich im Moment breit macht, in politischer Hinsicht.
Ja, wir lassen uns über Frust reden. Ja, klar.
Sprechen.
Ja. Also, Leute da draußen, packt die Schokolade aus, wir reden über Frust.
Nee.
Bist du so gefrustet? Ich bin ehrlich gesagt im Moment eher amüsiert.
Nee. Ich war tatsächlich 3 Tage. Nach der Inauguration. Oh Gott. Nee, ohne Scheiß. Ich war echt, also zwei, drei Tage, habe ich unendlich viele Berichte, Zeitungsberichte gelesen, auch amerikanischen Journalisten dann halt gefolgt bei Twitter, weil mich das echt, ich habe kein Konzept dafür. Also ich habe für den Umgang und für den, ich habe keine Erklärung. Also ich glaube, dass der, ich weiß nicht, ob es MS Pro war oder sowas, getwittert hat. Doch, ich glaube, es hat er getwittert. Müsste ich gleich raussuchen. Ich mache es jetzt dem Sinn nach. dass sein Problem ist, dass er kausalen Zusammenhängen, die rational erklärbar sind, viel mehr Glauben schenkt als emotionalen Dingen.
Mhm.
Und das ist bei mir auch so. Also,
ja.
Das heißt, ich stehe vor dieser Sache und wahrscheinlich kann man Trump gar nicht, also man kann irgendwie rational erklären, aber das passt nicht so richtig. Es ist irgendwie, das kann ja nicht sein. Das ist eine emotionale Geschichte. Diese Wahl war unglaublich emotional. Von vielen Leuten, dieses Ergebnis ist, glaube ich, ein sehr emotionales Ergebnis.
Ja.
Aber und ich man brauche darf eine Erklärung. Nicht,
aber man darf nicht unterschätzen, dass es genügend Menschen da draußen gibt, die ihn gewählt haben.
Ja, das meine ich, aber das,
das ist ja mit dem Brexit genauso.
Das hat nichts Rationales. Die Gründe, die
ja, Wahl. Ja, aber ich würde sagen, dass wir unglaublich viele Entscheidungen, ja, also nicht du, aber dass Menschen da draußen unglaublich viele Entscheidungen nicht rational treffen.
Richtig, so. Aber mein Problem ist jetzt, ich bin jetzt einer Situation konfrontiert,
ja,
die mehr oder weniger indirekt oder vielleicht auch direkt Auswirkungen auf mein Leben haben wird, weil sie nämlich die Welt rüttelt. Sie wird sie wahrscheinlich unsicherer machen. Das heißt nicht besser oder schlechter, aber erstmal unklarer.
Ja.
Und viele, die jetzt davon gesprochen haben, Berichte über sein NPS, also dieses narzisstische Persönlichkeitsstörung, die er einfach hat.
Ja.
Der hat ja ein Buch geschrieben, wo er einfach so ein bisschen seine Philosophie der Welt auch darlegt, wo er sagt, Nachsicht und Verständnis ist Schwäche. Du musst jemanden vernichten. Vergeltung ist das oberste Prinzip.
Ja, aber
keine Reflexion.
Guck doch mal, wo der herkommt.
Ja, aber so ein Mensch, es gibt diese wunderbaren Fotos, wo der Umgang mit seiner Frau gezeigt wird.
Ja, wie der die stehen lässt, ja?
Und wie Michelle Obama und Barack Obama der Frau fast in den Arm nehmen, wenn sie dann reingehen und er geht vor. Das tut mir tatsächlich gut, weil es für mich deutlich macht, dass ich nicht der Einzige bin, der eine Gegenreaktion gegen dieses in diesem Verhalten sieht.
Ja, aber umgekehrt, das ist ja auch ein gern genommener Versuch, geht es darum zu verstehen, was die Leute, die sich Trump gewünscht haben, also die haben sich nicht Trump gewünscht, ja, die haben sich etwas anderes gewünscht. Wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, Trump dafür nicht wählen zu müssen, hätten sie das wahrscheinlich auch alle getan. Entscheidend ist aber, dass es Menschen gibt, und zwar nicht gerade wenige, die mit ihm leben können. Und die sozusagen, ich meine,
das glaube ich nicht.
Auch der während des Wahlkampfs schon deutlich gemacht, wo der Hammer hängt.
Ja, aber ich glaube, jetzt im Sinne von, ich nehme es jetzt mal wörtlich, mit ihm leben könnte, glaube ich, keiner. Ich glaube, dieser Mensch hat keine Freunde. Dieser Mensch hat willfährige Menschen, die ihn umgeben, die von seiner Macht irgendwie profitieren wollen oder von seinem Einfluss, aber der hat keine Freunde. Das heißt, mit dem will keiner leben.
Das ist aber auch
seine Frau wohnt in New York mit dem Sohn. Er ist allein in Washington. Und ich sag dir, das ist der Deal zwischen den beiden, weil ansonsten hält das, glaube ich, keiner aus. Aber das ist... Lass uns die Ebene verlassen. Was ist der Hintergrund?
Darf ich noch mal eins sagen? Ich glaube, es geht nicht um den Menschen Trump, sondern es geht um das Amt. Und ich glaube, dass du, sagen wir mal, wenn du dieses Amt ausfüllst, ja, dass es dann auch um dich herum genügend Schutzschilde gibt, die dafür sorgen werden, dass wir von diesem Menschen Trump so wenig wie möglich erleben werden.
Genau, und genau das ist der Trugschluss.
Weil alles andere ist Diktatur.
Ja, und genau das ist das Ziel. Das heißt, dieser Trugschluss, das Weiße Haus, also bisher war ja der Trugschluss, das Amt wird ihn schon vernünftiger machen.
Ja.
Der hat in den ersten 3 Tagen gezeigt, mitnichten. TTP gekündigt, NAFTA-Frage gestellt, Obamacare angefangen zurückzufahren. Also da ist nichts mit, jetzt denken wir mal erst noch mal kurz nach. Ja? Sondern der stellt sich mit irgendwelchen Leuten, die es geil finden, auf dem Foto zu sein, wenn irgendjemand an einem schweren Eichentisch mit einem Füller ein weißes Blatt unterschreibt, stellt er sich hin und lässt sich fotografieren und sagt, ich mach was. Der ist eben, der ist nicht eingebunden in das Establishment. Und seine Rede, hast du die gesehen?
Nee.
Gut, ich habe sie mir tatsächlich angehört. Diese Rede war, der steht in Washington D.C. vor 250.000 Menschen.
Was relativ wenig war.
Richtig. Neben und hinter ihm altgediente Präsidenten, das Washingtoner Establishment. Ganz einfach, also ich mache das jetzt bewusst auch in dieser Begrifflichkeit, weil das ist ja das, wo er auch reinzielt. Diejenigen, die also Amerika, dieses unglaublich große Land, in den letzten Jahren, in den letzten Jahrhunderten zusammengehalten haben. Die also dafür sorgen, dass Amerika funktioniert.
Das kann man so auch nicht sagen. Der Bush, der war genau so eine Witzfigur, der hat auch aber irgendwie Kriege angefangen.
Richtig, darum geht's nicht. Sondern es geht darum, dass das eine Gruppe von Menschen ist, die da in Washington zusammensitzt, die Professionalität hat, diese politischen Prozesse innerhalb dieses Landes zu managen.
Ja.
Aus Erfahrung.
Ja.
Dass man da gegen oder dafür sein kann, das ist eine Frage der Politik. Aber die haben die Expertise, ein Land zu führen, ein Land zu managen.
Ja.
Trump stellt sich dahin und sagt, das ist ein Tag, an dem ihr feiern dürft. Weil die Macht ist heute von Washington auf euch übertragen worden. Washington wird entmachtet. Washington, da jetzt in meinen Worten so ein bisschen der Filz, der sich hier in den letzten Jahrzehnten angesammelt hat, wird zurückgefahren und die Macht kommt wieder zu euch. Weißt du, du stehst in Washington, du weißt, ich bin auf diese Leute eigentlich angewiesen, wenn ich vernünftig wäre, aber ich lege es drauf an. Der hat von den 600 Stellen, die er, administratorischen Stellen, die er besetzen muss, nicht seine Kabinettsmitglieder, ich glaube 30 besetzt. Das Landwirtschaftsministerium, meine ich, wäre es gewesen, die haben schon eine Anfrage gekriegt, ob die 50 oberen Beamten, die da arbeiten, die jetzt eigentlich finito sind, ne, Obama und das weg, ob die nicht noch ein bisschen länger machen könnten, weil sie hätten noch keine Leute gefunden. Das heißt, das ist nur Show, das ist nur das, was man von Diktatoren kennt.
Ja.
Sich präsentieren, eitel, aber ein Land zu führen, ist eben nicht wie eine Firma zu führen. Sondern ja. Im Zweifel ist der Chef da oben eben nicht derjenige, der die Entscheidungen nur trifft, sondern auch die letzte und oberste moralische Instanz.
Mhm.
Und diese Sache hat er nicht drauf. Die hat er überhaupt nicht drauf, weil er halt null politische Erfahrung hat. Und eben auch nicht bereit ist, sozusagen seine Heißspornigkeit mit dem politischen Apparat zusammenzubringen. Diese Reflexion hat er nicht. Weil er eben als dieser Mensch mit einer wahrscheinlich narzisstischen Persönlichkeitsstörung den Prozess der Selbstreflexion nie fährt.
Ja, und trotzdem sage ich dir, der ist aus einem demokratischen Prozess hervorgegangen.
So, und jetzt ist die Frage, was ist dieser demokratische Prozess? Also er ist hervorgegangen in einem Land, was natürlich unglaublich auf Show. The show must go on.
Mhm.
Er ist definitiv unterhaltsam. Also wenn ich mit dieser Erde nichts zu tun hätte und würde mir das hier angucken, ich würde definitiv einen Livestream bei ihm haben, weil er ist unterhaltsam. Der ist lustig. Der macht verrückte Dinge. Ja? Ich meine, wenn du damit nichts zu tun hättest, ist das schon echt geil. Das ist so einer, der schlägt wie so ein Wahnsinniger um sich. Mal gucken, wen es als nächstes trifft. Oh, lustig. Und was machen sie jetzt? Und guck mal, wie sie da alle stehen. Wie die Kaninchen im Scheinwerferlicht. Wissen überhaupt nicht, wie sie reagieren sollen. Das ist lustig. Weil das einfach, das ist wahnsinnig. Das ist lustig. Unterhaltsam. Keine Frage. Das heißt, damit sticht er auf jeden Fall schon mal andere aus. Was hat er aber dann noch getan? Und ich glaube, wir kommen jetzt tatsächlich in so einer, ich bin da noch nicht zu Ende, aber in so einer Analyse haben wir tatsächlich dieses Problem, es ist das Internet.
Mhm.
Es ist die Digitalisierung.
Mhm.
Und zwar in einer Form, also er nutzt die, aber nicht wirklich. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob er wirklich selbst Twitter nutzt oder ob das nicht ein Stab ist, der das macht. Weil das ist so perfide oft auch aufgebaut und sowas. Ich weiß nicht, ob er dafür in der Lage ist, für jemanden, der sonst mit den digitalen Medien überhaupt nichts zu tun hat. Der kriegt keine Mails und nichts. Aber Twitter füttert er als Kanal, ansonsten hat er damit nichts zu tun. Der ist nicht per Mail erreichbar und nichts. Das heißt, der hat sich komplett...
Und ich sag dir, dass wir Twitter am Kacken halten.
Ja, ja. Das kann sein. Aber also das heißt, er lebt und denkt in einer Welt, die vor dem Internet war.
Ja, klar. Hey, hallo, der ist 70.
Ja, ja, aber er ist eben auch nicht weitergegangen. Und was tut er jetzt? Er verspricht den Menschen, eigentlich die letzten 40 Jahre wieder zurückzudrehen. Hm. 60 Jahre, 50 Jahre. Wieder Öl, wieder Kohle,
ja, ja.
Regulierungen zurückzufahren, Umweltschutz aufzukündigen. Hauptsache uns geht's gut und es gibt Jobs.
Ja.
Dass die Jobs der Kohleindustrie, der Ölindustrie, gut, die können ja machen, aber irgendwann ist die Kohle und die Öl auch weg. Also das ist auch nicht dauerhaft.
Na, aber
und die anderen
Jahre
Jobs,
lang wird das nicht weg sein.
Was sowieso, was die Autos und sonst was angeht. Wenn Apple jetzt überlegt, tatsächlich die Produktion wieder in die USA zu verschieben. Das hatten sie übrigens schon vor einem halben Jahr, da war Trump noch gar nicht da, also nicht gewählt, auch schon mal angedacht. Da war zumindest das Konzept da, dass man sagt, die Produktionsstandorte sind tatsächlich inzwischen von den Handys zunehmend weniger wieder relevant, als es das vor ein paar Jahren war, weil die komplette Produktion einfach von Computern gemacht wird, von Robotern. Das heißt, ich brauche gar keine Menschen mehr. Und wo diese Roboter stehen, ist im Zweifel nur noch eine Frage der Energie.
Ja.
Und nicht mehr von irgendwelchen Löhnen, Stundenlöhnen.
Mhm.
Und deshalb können die auch da in die USA gehen. Das heißt aber, die Konkurrenz für die Menschen
dort... Naja, es geht schon um 60.000 Arbeitsplätze.
Bei 300 Millionen. Der Punkt ist, die Arbeitsplätze werden heute nicht vernichtet von dem Chinesen. Der hat sie nur übergangsweise genommen. Ja, das ist ja die Begründung, ne?
Ja.
Sondern der Chinese übernimmt sie übergangsweise... Und der nächste Schritt ist die Automatisierung. Das heißt, Computer, die Digitalisierung, die neue Welt, in die wir uns bewegen, wird dafür sorgen, dass der Großteil der Menschen wahrscheinlich keine Arbeit mehr hat. Ja. Wir müssen diesen Arbeitsbegriff, diesen Lohnbegriff auch neu denken.
Ja.
Und er hat
das
genau...
Das kann er nicht.
Nein, das kann der nicht. Aber der hat eine Lösung herbeigebracht. Während die anderen sagen, ja, es ist kompliziert.
Ja.
Hillary, den Herausforderungen müssen wir uns stellen. Oder so, ich weiß es jetzt nicht. Hat er gesagt, ich bringe euch die Arbeitsplätze zurück, ich eröffne die Kohlewerke wieder.
Mhm.
Da sagst du, keine Ahnung, ob der recht hat oder nicht. Aber ich hoffe es zumindest. Verstehst du, das ist direkter.
Ja, ja, ja.
Und diese Digitalisierung, die uns da im Grunde genommen in den letzten Jahren durchdrungen hat, ja, er ist ein Hoffnungsschimmer.
Dass es wieder so wird wie früher.
Und das ist eine wunderbare Sache. Genau, und da kommt nämlich noch eine zweite Ebene dazu. Also das ist nämlich einmal die Sache, was passiert mit meinen Arbeitsplätzen. Und ich möchte gerne wieder, dass es so ist wie in den 50er, 60er Jahren.
Ja.
Nebenbei, die Wahlwerbung der CDU-CSU im nächsten Bundestagswahlkampf wird genau in diese Richtung gehen. Die werden das Digitale nicht raushängen, so wie rausdrängen wollen. Aber es wird wieder um Werte, um Verlässlichkeit, mein Arbeitsplatz. Die wollen die 50er, 60er Jahre wieder haben.
Na, die wollen vor allen Dingen, das ist ja wohl auch offensichtlich, Merkel ist sicherlich auch deswegen beliebt. Und das zwar schon seit 20 Jahren, weil man sie einschätzen kann.
Ja, ich hoffe, dass es bleibt. Aber das ist eine andere Sache. Das ist verrückt, dass ich sowas sage. Was ich nämlich noch sagen möchte, und das ist ein Problem, was wir hier in Deutschland genauso haben. Und deshalb ist Trump und Brexit und AfD und Le Pen und Fünf Sterne und Orban und Erdogan schwierig. Aber geht auch noch in die Richtung. Aber vor allen Dingen jetzt dieses Europäische. Das ist alles, hat einen Nenner. Die Globalisierung ist ein Motor gewesen zur Bekämpfung der Armut.
Mhm. Und es hat
noch nie bewirkt. Haben so wenig Menschen in absoluter Armut gelebt wie heute.
Okay.
Noch nie hatten Menschen so viele Menschen zu sauberem Wasser Zugang wie heute.
Ja.
Noch nie konnten so viele Menschen lesen, prozentual wie absolut, wie heute. Das heißt, durch die Verlagerung der Arbeitsplätze und der Produktionsstandorte und der wirtschaftlichen Vernetzung in die billigen Regionen, scheinbar erstmal billigen Regionen, hat man langfristig, nicht im Vierjahreszyklus, aber langfristig einfach eine Angleichung. Die Chinesen, die wollen gerne heute so leben wie wir. Und jetzt kommen wir an das Ressourcenproblem. Wir haben nur eine Erde. Wir haben bestimmte Ressourcen. Das zeigt sich dann am Stahl und sonst was, der einfach unglaublich teuer wird. Mhm. Und was passiert jetzt? Wir haben ein paar Nationen. Nordamerika, also Kanada, USA, Europa. Mhm. Vielleicht noch Australien, aber Australien ist ein Flächenland, das ist schwieriger zu machen. Also nehmen wir Europa, also der freie Westen, wie man das so sagt. Der lebt auf einem Niveau, auf dem kann die ganze Welt nicht leben. Aber die ganze Welt macht sich gerade auf den Weg in diese Richtung.
Ja.
Und das führt zwangsläufig dazu, dass wir in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten herbe Abstriche machen werden. Ja. Noch kommen die Flüchtlinge hin. Das wird auch noch viele Jahre weiter so sein, dass wir als Zugland grundsätzlich erstmal dienen. Aber wir können nur in den nächsten Jahren verlieren. Und jede politische Partei macht uns deutlich, glauben, das wenn wir nur härter arbeiten würden.
Ja, dann kriegen wir das hin.
Kriegen wir das hin. Wir werden auf jeden Fall Gewinner der Globalisierung sein. Wenn wir Europa nicht hätten, würde es Deutschland heute schon nicht so gut gehen. Wir haben in Europa nochmal im Kleinen das gemacht, was wir mit der Welt gemacht haben. Wir hatten keine Kolonien, wir haben heute die Europäische Union. Deutschland saugt die anderen Staaten mit ihrer Wirtschaftspolitik und dem Außenhandelsüberschuss, den wir einfach haben, aus. Das ist ein Riesenproblem. Das wird nicht angegangen. Weil wir ja davon im Moment profitieren. Das schafft ja Stabilität. Ist ja gut. Deutschland muss jetzt ja auch stabil bleiben. Faktisch ist es aber ein Problem. Und wenn der Trump sagt, ich lege 35% Einfuhrsteuer auf die BMWs ab, dann ist das bekloppt. Er legt aber den Finger genau in das Problem, was Deutschland hat. Weil auf dieser Ebene kann Deutschland nicht argumentieren im Sinne von, das ist doch sinnvoll. Weil Deutschland hat exportiert mehr, als es importiert. Und damit saugen wir Geld aus der Welt weg. Mhm. Im Idealfall und exportierst du genauso viel.
Ja.
Damit die anderen auch noch Geld haben.
Ja.
Und deshalb ist Deutschland
ja auch... Es ist natürlich auch so, dass die BMWs auch direkt schon in Amerika gebaut werden. Gehe ich mal von aus, dass sie da Werke haben. Also,
ne? Ist ja schon so. Es geht aber... Es geht ja um Bild.
Aber es geht, genau, es geht um dieses Export.
Und Deutschland darf nicht auf irgendjemanden zeigen und sagen, du bist da nicht fair, weil Deutschland agiert im Moment selbst nicht fair. Und das macht man natürlich deshalb, um Deutschland stabil zu halten. Hm. Ist richtig. Ich würde das als deutscher Politiker auch machen. Aber wir müssen, wenn der Knall nicht viel, viel größer werden soll, als er sich andeutet, die Realität tatsächlich benennen. Und die Realität ist, uns wird es in 30 Jahren anders gehen als heute. Schlechter? Vielleicht. Die Frage ist, wie gestalten wir diesen Wandel? Ja. Wir müssen mit weniger Ressourcen auskommen. Wir müssen ein ausgeglichenes Sozialsystem haben und im Zweifel müssen wir mit 40-50% Arbeitslosigkeit auskommen. Wie gestalten wir das? Und wie gehen wir damit um, dass irgendwie 10% der Bevölkerung über 90% des Geldes verfügen? Das ist ein Problem und das lässt sich in diesem Vierklang dann auch lösen. Weil Kapitalkumulation an so wenigen Stellen und gleichzeitige Armut an anderen Stellen, das hält keine Gesellschaft aus. Und das sind Dinge, die müssen angesprochen werden. Und zwar mit dieser Brutalität auch zu sehen, in einer Welt, in der alle sich auf den Weg machen, auch Autos zu besitzen, werden wir nicht mehr so viel Autos besitzen können. Das heißt, vielleicht ist die Welt in 30 Jahren sogar besser, aber nicht nach den heutigen Maßstäben, nachdem eine Familie dann eine glückliche Familie ist, wenn sie ein Reihenhaus hat, einen Vorgarten und zwei Autos. Mhm. Einen eigenen Rasenmäher, eine eigene Bohrmaschine, so. Das zählt nicht mehr. Das geht nicht mehr. Das funktioniert ressourcentechnisch auf diesem kleinen blauen Kugel im Weltall nicht. Und da müssen wir hin. Und das hat Trump angesprochen. Aber eben nicht perspektivisch, sondern reaktionär. Mhm. Wir machen einfach so weiter, wie wir das
verfolgen. Ja, interessante Theorie.
So, und in dem Sinne bin ich auf die Bundestagswahl gespannt. Weil ich glaube, das macht keine Partei. Vielleicht die Linkspartei und damit versemmelt sie es wieder total.
Na, ganz ehrlich, ich glaube und ich befürchte, dass in dieser Bundestagswahl alle versuchen werden, der AfD Stimmen abzuluxen. Und das geht natürlich nur, wenn ich mich mit deren Argumenten gemein mache.
Oder besetzt andere Sachen. Wer fordert als erstes das bedingungslose Grundeinkommen in Deutschland? Das ist eine Lösung.
Nee, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ich glaube, es wird eben nicht so eine linke Lösung sein, sondern ich glaube eher, es ist eine reaktionäre rechte Lösung.
Ja, gut, das ist
ein
Problem.
Ja, also wir kümmern uns darum, die Einwanderung zu kontrollieren. Ja?
Wir haben kein Einwanderungsproblem. Wir brauchen die Einwanderer.
Die müssen das, ich weiß, aber das musst du sagen, ja, damit du sozusagen einer Partei, die damit Leute abfischt, also und es geht da doch eigentlich um die Wähler, die es noch nicht so genau wissen.
Die Einwanderungsgeschichte ist nur eine, oh, Entschuldigung, die Einwanderungsgeschichte ist nur ein raffinierter Dreh der Rechtspopulisten. Es geht eigentlich um die Angst. Das heißt, die Menschen spüren, dass der Fortschritt nicht mehr so ist, wie er vor ein paar Jahren war. Mhm. Die spüren, es wird kühler.
Ja.
Um Arbeitsplatz, um
ja. Und die sie haben Antworten
und
darauf.
Und haben keine Antwort.
Doch.
Die Parteien haben die Antwort. Und das ist nämlich im Zweifel der Ausländer. Das ist im Zweifel der Burka-Träger.
Ja, genau.
Die Trägerin. Und da die ja weit weg ist, weil ich sie ja nicht sehe.
Nee, das ist, stimmt ja nicht. Für die Leute,
ist das der Grund?
Ich glaube, für einen Großteil, also guck dir doch die, also wo haben wir ein Problem mit Rassismus? Doch vor allen Dingen im Osten. Ich will nicht sagen, dass wir es im Westen nicht hätten. Aber
nein, im Osten und im Süden.
Ja. Und jetzt guck dir bitte an.
Hast du die Statistik vor zwei Tagen bei Twitter, ging sie rum, die Parlamentssitze von rechten beziehungsweise rechtspopulistischen Parteien.
Hab ich
fängt
nicht
in
da.
Süddeutschland an,
ja.
Und wandert dann durch Deutschland durch, Ostdeutschland und Westdeutschland.
Mhm.
Aber es fängt im Süden an und wandert über Ostdeutschland dann rum, ja.
Aber die Unterbringung von Flüchtlingen findet vor allen Dingen in Westdeutschland statt.
Ja.
Und das zeigt doch, dass in gewisser Weise in den ostdeutschen Bundesländern die Leute gar nicht so sehr damit konfrontiert sind. Ich will gar nicht sagen, dass es die da nicht gibt. Ja? Aber da wird sozusagen ein Problem überhöht. Was mich glauben lässt, und da knüpfe ich an dein Argument an, dass es natürlich in Wirklichkeit gar nicht um Flüchtlinge und geht, sondern um Angst. Ja?
Angst vor dem sozialen Abstieg.
So nach dem Motto, wir öffnen damit die Büchse der Pandora. Wenn wir das jetzt erlauben, ja, dann ist hier Land unter in 3 Jahren. Ne? So ist die Vorstellung. Ja? Und dass es nicht so kommen wird, wissen wir alle. Ja? Aber wenn du Angst hast, ja,
dann bist du irrational.
Dann bist du irrational. Das sehen wir ja auch in vielen, vielen anderen Zusammenhängen. Und ich glaube, dass man mit dieser, also dass diese Angst im Bundestagswahlkampf ausgenutzt wird. Und zwar von allen Parteien. Von allen. Wieder sicher leben können in Deutschland ist ein Riesenthema. Ja? Irgendwie. Es geht bestimmt auch um Schulpolitik und Bildungspolitik. Da geht es immer drum, wenn gewählt wird. Immer. Damit sprichst du auf jeden Fall eine bestimmte Schicht von Wählern an. Ja? Aber die ist sozusagen auch verbunden mit der Angst. Ja? Dass mein Kind am Ende Arbeitslosengeld 2 kriegen wird. Ja? Und irgendwo landet. Ja?
Ja, die ganze Schuldebatte ist ja auch eine angstgetriebene Debatte.
Ja.
Auf welche Schule schickt man sein Kind?
Ja. Die würden wir ganz anders führen, wenn es, sagen wir mal, für jedes Kind eine vernünftige Perspektive gäbe.
Das Problem ist aber, diese Sicherheit, die kann der im Moment keiner geben. Weil, was ist denn die Perspektive? Wo sitzen wir denn in 10 Jahren? Wir werden uns schon irgendwo durchschlagen oder sonst was. Also ich meine damit, was ist denn mit dem DGB? Was ist mit Gewerkschaften? Die kriegen jetzt so langsam den Dreh hin.
Ja, richtig.
Wir werden das wahrscheinlich, wir sind noch Knowledge Worker, die also eher beratend kreativ unterwegs sind, in dem Sinne
und
nicht als erster betroffen. Aber du kannst es nicht sagen, aber es ist auch scheißegal. Wichtig ist, dass die Kinder gelernt haben, glücklich und kreativ zu sein. Die werden schon irgendwo einen Platz finden.
Und
das ist doch
ja, und ich glaube, so eine Haltung kannst du nur dann einnehmen, wenn du dir keine großen Sorgen machst. Das heißt, entweder hast du
Rückhalt. Wir haben keine Sorgen. Das ist das Bekloppte. Wir lassen, also das sind ja zwei Dinge.
Ich glaube, es gibt Menschen, die haben Sorgen.
Ja, aber wir müssen das global sehen.
Und ich glaube, das kannst du, wenn du Sorgen hast, kannst du das nicht global sehen. Das können wir aus einer sehr privilegierten Situation heraus, weil es uns gut geht und weil wir andere Sorgen haben.
Ja. Ja? Aber es ist richtig. Und ich kann es deshalb jetzt, also mir geht es jetzt gerade gut, ja, mir geht's gut. Oder sagen wir so, mir geht's nicht schlecht. Aber
auch was das mit dir macht, also diese Perspektivlosigkeit, die ja nicht damit einsetzt, dass man um seinen Job fürchtet, sondern die eigentlich damit einsetzt, dass Leute nicht mehr aus dem Quark kommen, sich selbst sozusagen, also ja, das ist doch eine Haltung, die man Leuten nicht verdenken kann, die sozusagen sich nicht mehr selbst aus einem Schlamassel ziehen können, die auch mit keiner Hilfe rechnen können.
Ja? Ja, aber vielleicht brauchen sie auch. Also, ich weiß.
Also weißt du, es braucht sozusagen, also aus meiner
Selbstwert.
Sicht,
das Problem ist, dass Menschen, die nicht arbeiten, möglicherweise auch ein geringes Selbstwertgefühl haben,
ja,
weil die Identifikation über die Arbeit halt fehlt. Also der Bergmann, der war Bergmann.
Ja, es geht um Umverteilung. So hat das Verdi mal gesagt. Aber diese Umverteilung, die würde alle mit einbeziehen. Und im Moment, du nicht, ja, du hast es gerade eben sehr, sehr schön auseinandergelegt, aber im Moment fürchten sich immer entweder denen es gut geht, weil sie was abgeben müssen, oder es fürchten sich diejenigen, die eh nichts haben, ja, dass es ihnen noch schlechter geht.
Ja, und aber wir müssen an diesen Punkt kommen, die Perspektive global, eben nicht nationalistisch auf Deutschland oder Europa zu sehen, sondern global zu sehen. Und dann ist die Frage, wie gestalten wir das so, dass es gut wird? Wir müssen, also das ist die einzige Lösung. Wir können, ich möchte nicht auf eine Welt zustoßen oder zufahren, wo das Errichten von Mauern um...
Das klingt so pathetisch, aber...
Nein, aber das wird ja, das ist ja die einzige Möglichkeit. Wenn die Ungleichheit groß ist, und die einen sich aber auf den Weg machen und es Ressourcenknappheit gibt. Was tue ich denn dann? Was mache ich denn mit meinem Öl? Wo kriege ich denn mein Öl her? Wenn ich ich muss möglicherweise in ein Land einmarschieren, die das Öl produzieren, um mir das für meine Volkswirtschaft zu reservieren.
Ja, aber weißt du, es gibt doch allein schon ein intellektuelles Problem mit, das funktioniert, was du gerade erzählst, super gut in kleinen Gruppen. Da kann man das auch verstehen. Aber in dem Augenblick, wo wir von mehr als 1 Million Menschen reden, die sich eh kein Mensch mehr vorstellen kann, gibt es immer genügend Leute, die sagen, da sollen die anderen mal. Ne? Also es gibt sozusagen ab irgendeinem Grad, sozusagen ab irgendeiner kritischen Masse, diese Haltung von, ich habe schon genug gegeben, die anderen sollen jetzt mal, ja? Ich werf jedes Mal was in den Klingelbeutel, ich gebe einen Soli-Beitrag ab, ich bin in einer Krankenkasse und bezahle noch die anderen mit und hast du nicht gesehen, ja?
Das ist richtig, das ist aber die Perspektive einmal jetzt mikroökonomisch, so auf mich selbst bezogen, wie agiere ich, und makroökonomisch ist so ein bisschen Volkswirtschaft beziehungsweise darüber hinaus, also die Frage, wie funktioniert das ganze System? Hm? Beide Dinge müssen natürlich von den politischen Parteien bearbeitet werden, das ist klar. Weil du musst die Angst, kannst du nur auf dieser Ebene, dieser direkten Ebene nehmen. Aber die Konzepte, die müssen auch auf der anderen Seite laufen. Und ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass das im politischen System schon formuliert wird, weil man davor Angst hat. Aber es muss formuliert werden, im Zweifel auch beim Untergang oder beim Wahlverlusten. Aber damit es überhaupt im System schon drin ist, weil es läuft darauf hinaus. Wir werden Europa nicht mehr 10 Jahre lang so fahren können. Weil das Problem, was wir in Europa haben, ist, also ökonomisch jetzt gesehen, machen wir mal nur 2 Sachen. Ich bin Deutschland, du bist
Frankreich.
Das ist jetzt blöd, nehmen wir Italien.
Italien.
Du verkaufst Wein, ich verkaufe Autos. Ich trinke vielleicht jede Woche eine Flasche Wein und du kaufst alle 2-3 Jahre ein Auto von mir.
Okay.
So, das heißt, die Geldflüsse, die zu mir fließen, sind deutlich höher als die, die zu dir fließen.
Weil, und du kannst dir irgendwann kein Auto mehr kaufen.
Doch, natürlich. Du hast kein Geld mehr?
Nein, dann leihe ich dir was, okay.
Genau, dann fange ich an, dir Geld zu leihen. Das heißt also, was Deutschland macht ist, es produziert einen unglaublichen Außenhandelsüberschuss. Das heißt, es exportiert mehr in andere Länder, als es selbst importiert. Das bedeutet, es gibt einen Warenfluss aus Deutschland heraus, der deutlich größer ist als nach Deutschland rein. Das bedeutet
und damit auch eine Kapitalakkumulation
innerhalb Deutschlands. Mhm. Das sorgt da, und dieser Markt, den wir bedienen, ist weltweit, aber eben auch und vor allen Dingen Europa. Mhm. Das heißt, was tun wir? Wir verkaufen anderen Ländern Produkte, weil das sollen sie ja schon schön weitermachen, weil es ja auch für unsere Wirtschaft gut. Und wenn die kein Geld mehr haben, dann haben wir kein Problem, wir leihen es denen.
Wir haben ja genug.
Genau, wir haben ja genug. Und damit sind wir aber in der Spirale drin, aus der wir niemals rauskommen. Weil dieses Geschichte von Schäuble,
ja,
die sollen erstmal sparen. Ja klar sollen die erstmal sparen.
Ja.
Ja?
Es sei denn, die hören irgendwann auf, Autos bei uns zu kaufen, sondern kaufen sie woanders.
Ja, das ist ja auch, das mit den Sparen ist ja eher so ein Bild, was auch für Deutschland dann irgendwie genutzt wird, weil es hier gut ankommt. Mhm. Und was aber eigentlich, wie sollen die denn sparen? Die haben ja schon Kredite aufgenommen, um sich Dinge zu holen. Das heißt, das Sparen ist gar nicht so möglich, schadet am Ende auch uns. Das könnte aber von Schäuble durchaus so gemeint sein, dass man auch unsere Wirtschaft damit zurückfährt. Darum geht es ihm aber nicht, sondern es geht eher um diese schwäbische Mentalität. Wir sparen ja auch. Natürlich sparen wir auch irgendwie. Mhm. Mhm. Aber wir haben auch in diesem Jahr 6 Milliarden Euro Überschuss im Bundeshaushalt.
Wahnsinn.
Das ist ja nicht viel, wenn du überlegst, was wofür ausgegeben wird. Aber trotz alledem, wir haben Überschuss bewirkt. Das funktioniert in Europa nicht lange, sondern wir müssen gucken, dass wir mehr importieren. Was kann man machen?
Wir müssen uns solidarischer verhalten.
Genau,
sozusagen.
Genau, in der Welt. Das heißt, wir müssen bei uns die Löhne deutlich erhöhen. Und zwar so weit erhöhen, dass die Menschen in Deutschland auch mehr kaufen und damit auch mehr aus dem Ausland kaufen.
Entweder du erhöhst die Löhne oder aber, und das würde man ja im Zeitalter der Digitalisierung und Automatisierung tun, oder aber du erhöhst die Kaufkraft derjenigen, die halt nicht arbeiten.
Aber signifikant.
Ja, signifikant.
So, weil dann könntest du erst eine stärkere Binnennachfrage schaffen und zweitens auch eine stärkere Außennachfrage und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit. Wir sind in Deutschland, auch wenn wir relativ hohe Stundenlöhne haben, durch unseren hohen Grad der Automatisierung und kurzen Lieferwege und Infrastrukturen bei den Lohnstückkosten. Das sind also die Kosten, die pro produziertem Stück anfallen, also die Lohnkosten pro Stück, in Europa ganz, ganz oben. Das heißt, die italienische oder spanische Metallindustrie ist überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig gegenüber der deutschen, weil eben in den letzten Jahren schon nach und nach eigentlich die großen Aufträge immer eher nach Deutschland gegangen. Das heißt, die haben ihre Betriebe auch nie richtig renovieren oder auf den Stand halten können. Das heißt,
nicht investieren.
Wir haben auch da teilweise einfach keine Industrieinfrastruktur mehr, auf die wir zurückgreifen könnten. So im Sinne von, ach, dann machen wir das jetzt eben politisch und sagen, Deutschland darf nur eine bestimmte Menge und Italien muss jetzt wieder anfangen.
Ja.
Das funktioniert gar nicht mehr, weil es nach und nach einfach ausgedorrt worden ist. Und das rettet uns den Arsch. Und da wir die Hegemonialmacht im Moment in Europa sind, ist das auch das Bild nach außen von Europa. Deutschland, also Obama hat nicht umsonst als letzten Anruf mit Merkel telefoniert. Das ist total verrückt und wir sitzen hier und sind zurückhaltend zufrieden irgendwie so mit dieser Situation, die wir da im Moment haben.
Ja.
Aber den Schalter, den Putin oder andere Rechtspopulisten innerhalb des Wahlkampfes auch ziehen, also nicht Deutschland, sondern vor allen Dingen außerdeutschen Länder, ist, Deutschland wird wieder groß. Deutschland dominiert hier wieder alles. Und auf dieser Ebene können wir im Moment nicht sagen, nein, das ist nicht so. Wenn wir uns nicht ganz klar, wie Kohl damals gesagt hat, deutsche Wiedervereinigung wird es nur geben unter einem europäischen Dach. Wenn wir das nicht wieder nach oben machen, dann sind wir auf dieser Ebene oder in diesem Bereich, Deutschland macht hier wieder Großmachtsfantasien. Deutschland hat sich jetzt sozusagen hintenrum Europa einverleibt. Das ist eine offene Flanke,
weil
wir keine Argumente dagegen haben. Wenn wir aber möglicherweise diesejenigen sind, die sagen, wir müssen die nationalstaatlichen Befugnisse reduzieren, wir brauchen ein starkes Europa, dann könnte man das machen. Das heißt, wir müssen eigentlich aus Deutschland heraus jetzt sagen, das Europäische Parlament muss gestärkt werden. Wir müssen mehr und mehr Verantwortung, Entscheidungsbefugnisse nach oben. Das machen die Deutschen nicht. Aber das müssten die eigentlich tun. Mhm. Weil die andere Richtung sonst auch vorgeschrieben wird.
Ja, ja. Weil dann
die Italiener, Europa gefällt. Mhm. Genau, die Italiener, die Niederländer, ja.
Die können auch die alle Polen, ihre Finanzvorgaben nicht mehr halten. Ja.
Ja, wir haben es immer schon gesagt, die Deutschen sind die, die uns hier ausnutzen. Ja, und genau. Der Deutsche sitzt da nur und denkt,
na, so eine Diskussion gab es
vor zwei Jahren. Because I'm smart.
Mal. Ja, genau.
Da hast du nämlich plötzlich die Situation wie bei Trump, ja. So im Sinne von, ja klar haben die Deutschen das gemacht, wir wussten auch immer, dass das nicht ganz so gut ist, aber uns geht es doch gut.
Ja, ja.
Das ist eine Arschlochhaltung, aber das darf man nicht machen.
Diese Argumentation hatten wir schon damals, als Deutschland angefangen hat, Bedingungen an die Hilfen von Griechenland zu knüpfen.
Ja. Ja. Genau. Hast du das jetzt mitgekriegt? Fraport? Fraport hat 60-70% der griechischen Flughäfen übernommen. Und zwar die lukrativen. Nicht die auf den kleinen Inseln, die sozusagen zur Infrastruktur Aufrechterhaltung gepflegt werden müssen. Also du bist da irgendwie als Staat verpflichtet, gewisse Inseln eben anzufliegen. Sondern die ganzen wirtschaftlichen hat Fraport jetzt übernommen. Ich weiß nicht, für wie viele Milliarden. Klar, das war eine Voraussetzung. Ne? Wir Deutschen haben unglaublich viel Geld. Die Griechen kriegen Geld von uns. Ja. Aber nur, wenn sie privatisieren. Fraport. Los geht's. Das machen wir doch nicht einfach so. Oh. Germany first. Machen wir hier seit Jahren. Es ist ja kein Geheimnis, das macht ja jedes Land. Jedes Land macht das. Also, dass Trump das jetzt gerade fordert,
das America's ist auch first, der Job von Politikern.
Genau, deshalb das zu ist, tun. Ist es sozusagen eher ein Zeichen von Einfachheit, dass du das so laut rausschreist, weil es ist, glaube ich, in Verhandlungen geschickter, das nicht so rauszuschreien. Mhm. Mhm. Aber das hat jeder gemacht und Deutschland hat das verdammt erfolgreich gemacht. Ja. Aber wir sind mit dem Marshallplan in den 50er, 60er Jahren halt auch aufgepäppelt worden, weil andere Länder gesagt haben, wir haben Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg kaltgestellt, wir haben es ausgesaugt, wir haben geguckt, dass sie klein blieben und sowas hat das geführt zu einer Katastrophe. Dieses Mal machen wir es anders. Es gab Ideen aus Großbritannien, Deutschland zum Agrarland zu machen, also komplett zu schleifen, einfach nur Bauern. Da hat man aber auch gesagt, das macht man nicht.
Ich muss Pipi.
Ja, lass mich den Gedanken kurz. Ja, und, und hat eben dann mit dem Marshallplan geguckt, dass man das aufbaut. Ja. Andere Länder haben also gesagt, wir verzichten auf Dinge, damit Deutschland. So, alles klar.
Alles klar.
Bis gleich.
Augenblick, wir machen kurze Pause. So, zurück aus der Pause. Puh, meine Güte. Ich komme nicht mehr konzentrieren.
Ja, schade.
Ja.
Aber jetzt bin ich auch draußen.
Jetzt, ja. Bist du? Ja, aber du hast auch echt einen guten Punkt gemacht und 30 Minuten über nichts anderes geredet.
Habe ich echt so lange?
Ja, ja. Okay. Haben wir noch ein Thema? Ja. Podcasts effizient hören.
Das war dein Ding.
Was?
Ja.
Ach so. Okay.
Ja, also Hintergrund, wir hatten ein Interview mit Studierenden der Uni Köln.
Ja.
Über Podcasts und sind dabei über das Hören von Podcast gestolpert.
Genau. So.
Und ich habe gesagt, Podcast hat für mich was, was fast mit Nuse zu tun. Das mache ich dann, wenn es so nebenher läuft und ich zuhöre, aber es ist kein zwanghafter Konsum, sondern es ist eher was Lockeres und eigentlich immer in Situationen, wo so ein Hauch von Entspannung auch weht. Also, okay, beim Putzen, aber selbst das ist dann irgendwie so, ich höre jetzt Podcast. Ich putze jetzt und mache sauber und so, aber dabei höre ich Podcast. Das ist dann
effizient hören klingt, glaube ich, auch nicht der richtige Begriff, weil es klingt irgendwie danach, als würde man es verwert, verwertungsorientiert hören.
Ja, aber so hast du es doch gemacht, oder nicht?
Naja, was ich getan habe, ist, ich habe den Podcast-Client gewechselt. Ich habe zwar im Moment keine Kapitelmarken, was ein bisschen blöd ist, gerade bei diesen längeren Shows, aber ich habe aufgehört, Podcasts, sagen wir mal, wie soll ich, als Podcast zu hören, also als Reihe zu hören. Also ne, du hörst,
also
du abonnierst die Freakshow oder du abonnierst, was weiß ich, hier BZT und dann hörst du das.
Ja? Genau, das ist also so, wie wenn man eine Schallplatte hört. Man legt sie auf und lässt sie durchlaufen.
Genau, und so lief das dann auch immer in den Podcast-Player rein. Ja, also du hast auch im Prinzip nur aus den von dir abonnierten Podcasts was mitbekommen. So, und jetzt ist aber so, es gibt ja da draußen auch so viele interessante Podcasts. Manche, die dir über einen Blogpost empfohlen werden, manche, die dir über Twitter empfohlen werden oder Facebook oder wo auch immer, die laufen irgendwie über den Weg, manche über Unterhaltungen, so. Und ich hatte dann aber das Problem, ich musste immer dieses ganze Podcast abonnieren. Und dann, um dann daraus die Episoden schleifen zu können. Und das ist ein bisschen nervig. Jetzt gibt es diesen Podcast-Player, Podcatcher, der heißt Castro. Mit dem geht es eben auch, also der denkt gar nicht so sehr in, so diesen Podcast rein, sondern eher im Sinne von Playlisten. Und du kannst sozusagen aus einem Podcast auch nur bestimmte Episoden hören und sagen, so, und die packst du alle in diese Playlist rein. Das heißt, ich suche mir irgendwie einen Podcast, was weiß ich, auch welche, die ich jetzt nicht so regelmäßig höre. Und zieh mir in meine zu hören Playlist halt einfach irgendwie mal zwei davon rein und hör mir die mal an. Ja? Zum Beispiel Lage der Nation, ja, habe ich angefangen zu hören. Ne? Du kannst dann eben auch ganze Podcasts abonnieren, dann kriegst du die und dann kannst du sozusagen anhand des Titels oder der Kapitelmarken oder des Inhalts überlegen, willst du die in deiner Sendung hören oder packst du die direkt ins Archiv. Du kannst aber auch zum Beispiel sagen, so beim Deutschlandfunk, die hatten eine relativ interessante Reihe über Kapitalismuskritik, so 6 Episoden, jeweils eine halbe Stunde. Die wollte ich gerne hören. Das war zum Beispiel, weil wir uns mit Lisa hatten wir uns unterhalten. Da ging es auch über Kapitalismus. Da kam auch irgendwie so ein Typ vor, dessen Name mir gerade nicht einfällt.
Postkapitalismus.
Ne? Ja, genau. Genau. Und dann habe ich zum Beispiel den
Paul Manson.
Paul Manson. Und dessen Podcast habe ich dann, also nicht dessen Podcast, aber dessen Thesen wurden halt bei Deutschlandfunk vorgestellt. Ich wollte jetzt gar nicht irgendwie dieses ganze Deutschlandradio oder dieses Deutschlandradio Kultur oder wo immer das gelaufen ist, abonnieren, sondern im Prinzip nur diese 6 Episoden, die sich mit Kapitalismus auseinandersetzen. Mhm. Und die habe ich dann halt in diesen Podcatcher reingepackt. Und das ist eine sehr interessante Kombi aus. Du fängst, sagen wir mal, überall aus der Welt irgendwo was ein und packst es in deine Playlist. Plus, du kannst zwischendurch mal deine eigenen Podcast-Abonnements durchgucken und überlegen, was davon packst du da jetzt noch zu.
Das ist für mich, erinnert mich das so ein bisschen an Instapaper. Das möchte ich noch mal hören. Das tue ich mir mal in meine Leseliste rein. Mhm. Sammelt sich nicht mehr ein, als man hören kann?
Ja, aber du guckst ständig irgendwie deine ganze Reihe durch und rankst dann.
Okay.
Und entweder rankst du was runter und dann merkst du halt irgendwann, okay, packst du vielleicht mal ins Archiv. Und es gibt andere Sachen, die rankst du dann eben hoch.
Okay.
Und du kriegst einen anderen Bezug auch zu dem Rest der Podcast-Welt.
Also dieses so frei einfach einzelne Folgen abonnieren, das kann man ja tatsächlich auch mit dem Apple-Ding nicht.
Mhm. Aber ja, ich abonniere die Folgen gar nicht, sondern ich packe die mir einfach ja in die Playlist. Ne?
Genau, eine nächste Titel-Playlist gibt es aber auch beim Apple-Player.
Das stimmt. Aber dafür musst du den gesamten Podcast abonnieren, damit das in deine Playlist läuft. Du kannst da nicht sagen, hier die Episode, pack mir die mal bitte. Und wenn, dann ist es eben nicht so schön einfach gemacht wie bei Castro. Bei Castro ist es sozusagen
By Design, also
die By Design, so die Funktion, mit der sie dir Podcasts bereitstellen. Ja? Mhm. Und insofern finde ich den Player im Moment gerade wirklich schick. Und wenn wir jetzt sagen, Podcast effizient hören, dann klingt es immer so ein bisschen danach, als hätte es jetzt noch irgendeine Notizfunktion oder so. Natürlich nicht. Ja? Was ich schon machen kann, und auch da halte ich diesen Castro echt für besonders schön, du bekommst so eine History. Und du kannst in deiner History halt sehen, welche Podcasts hast du eigentlich gerade gehört. Ja? Und ich finde das ganz, ganz angenehm, weil häufig liegt das schon irgendwie 3-4 Podcasts zurück und denkst, das musst du dir unbedingt nochmal aufschreiben. Ja? Das hast du dann und dann gehört. Ja?
Du hast heute schon 2 Podcasts gehört?
Nee, habe ich nicht. Ich habe den einen zu Ende gehört und den anderen angefangen. Daher kommt das. Ja?
Weiß das dein Arbeitgeber, dass du heute Morgen 1,5 Stunden Podcast gehört hast, statt zu telefonieren und zu arbeiten?
Ja, das nö, weiß der nicht. Aber ehrlich gesagt, ich bin ja Wissensarbeiter. Solchen Menschen unterstellt man ja immer, dass sie irgendwo auch ihr Wissen herhaben müssen. Ja? Also
und Montag hast du auch gearbeitet, ne? 4,5 ja. Stunden, 5 Stunden Freakshow gehört.
Ja, ja. Weißt du, was ich glaube, was mir da passiert ist?
Bist dabei eingeschlafen?
Ich bin dabei eingeschlafen.
Hier im Büro.
Nee. Zu Hause, abends im Bett.
Achso, okay.
Und auf jeden Fall war die Freakshow zu Ende, als ich am anderen Morgen weiterhören wollte. Und dann war mir klar, offensichtlich hast du keinen Sleeptimer eingestellt gehabt. So, aber ich finde dieses Programm sehr, sehr gut in der Benutzung. Ich komme damit sehr, sehr gut klar. Also, mir das so zu machen. Es ist total unsortiert.
Nervt dich dieser kleine graue Strich da unten nicht?
Er zeigt an, wo ich gerade bin in dem Podcast. Ne?
Ach so, das ist ja. Der Fortschritt. Ah, okay. Ja. Da hat er eine Funktion, gut.
Hat er. Alles das andere wäre auch super peinlich. Nee, ist wirklich, gefällt mir, ja. Also.
Also Tipp. Castro kann man sich mal angucken. Ich glaube, haben wir schon mal empfohlen, oder?
Haben wir.
Also
haben
du.
Ja. Oh Gott, ich habe mir auf schöne Apps nicht vorbereitet, jetzt wo du das sagst.
Ja, ich auch nicht.
Okay.
Machen wir heute nicht.
Doch,
aber
doch,
das
doch.
Verraten wir noch nicht.
Nee, das machen wir. Es gibt keine Episode ohne. Das Ende der Quantifizierung. Erzähl.
Ach, ich versuche es mal kurz zu machen, damit es nicht wieder eine halbe Stunde wird.
Ja, das wäre schön.
Stimmt, weil es auch zeitlich schon ist. Also.
Na, wir haben noch.
Nein, ich finde es ganz spannend. Wir haben ja lange Zeit immer so dem Diktat der Quantifizierung gehabt. Irgendwie so, dass man gesagt hat, die Welt wird eigentlich durch und durch berechnet.
Ja.
Und das war so fast so ein Gefühl von Ohnmacht gegenüber dieser Quantifizierbarkeit, weil wann immer etwas berechnet werden kann, war es besser.
Mhm.
Zumindest so vom Gefühl her.
Mhm.
So. Ich glaube noch nicht, dass das vorbei ist, aber es zeigen sich inzwischen auch gegenteilige Effekte. Also der Hintergedanke, wie ich darauf gekommen bin, war diese ganzen Social Bots.
Ja.
Und dabei geht es mir jetzt nicht um das Problem von Social Bots oder sonst
was,
sondern dass die Anzahl von Pfaffs bei Twitter oder Pfaffs bei Facebook haben keinerlei Relevanz mehr und sagen keine Aussage mehr über den Nachrichtenwert einer Nachricht.
Ja, du beziehst dich auf den MS-Pro-Artikel.
Hat er was dazu geschrieben?
Mhm.
Dann kann es sein, dass ich das von da habe. Okay, das kann sein. Das ist jetzt schon ein bisschen her.
Mhm.
Dann sollten wir
den Artikel verlinken.
Genau.
Ne? Ja, führ es trotzdem aus. Ich suche
da kommt
Artikel.
Das daher. Das ist einfach über die Frage, ob eine Nachricht wichtig oder relevant ist, entscheidet eben nicht die Anzahl der Klicks.
Mhm.
Weil es im Zweifel in eine Filterblase reingekommen ist, wo es plötzlich 20.000 Pfaffs hat, wo aber überhaupt nicht klar ist, ob das Menschen sind, die das gepfafft haben. Und dann eh noch der nächste Schritt, ob das richtig ist und ob das für mich relevant ist.
Ja.
Aber das ist ja sozusagen nochmal dahinter. Aber das heißt, die Anzahl von Klicks, die Bedeutung eigentlich nach oben setzen sollte, ist in Frage von Automatisieren und Logarithmen, die eben auch da reinarbeiten, nicht mehr gegeben. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil das eigentlich auch auf die Schule gilt. Funktioniert das noch, dass wir schulische Leistungen immer über Quantifizierung messen? Ja, das ist jetzt unausgegoren, aber diese Sache von, wenn die Kinder wissen, was abgefragt wird, können sie sich ja darauf vorbereiten, dann fragen, also sozusagen Learning for the Test ist ja auch so ein Punkt, wo eigentlich diese ganze Quantifizierung, die ja mal angetreten ist, mit der Vorstellung, dass man die Welt in ihrer Komplexität irgendwie berechnen kann, um sie bewerten zu können.
Ja.
Das wissen wir ja alle, es wird ja ad absurdum geführt.
Mhm.
Und vielleicht kommen wir tatsächlich an so einen Punkt, wo wir feststellen, dass diese Quantifizierbarkeit nichts über Qualität aussagt.
Mhm.
Also, dass es kein Bewertungskriterium sein kann. Und das fand ich einfach nur ganz spannend, weil in der Schule war das immer schon so, dass man so ein komisches Gefühl hatte, aber es gibt ja keine Alternative. Ich weiß, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen und Marina Weißband hat gesagt, wenn die Tests nur gut genug sind, aber mit dieser Geschichte jetzt, die MS Pro dann losgetreten hat, über die Frage, welche Bedeutung haben Nachrichten, die gefafft werden, hat das für mich nochmal so einen neuen Punkt gegeben, weil eigentlich können wir uns davon verabschieden. Das ist, im Zweifel ist es kein Kriterium. Im Zweifel ist die Qualifizierung kein Kriterium, was valide ist.
Ja.
Glaube ich.
Die Frage ist, ob es das jemals war. Ja?
Wir haben,
oder ob wir, nur geglaubt haben,
genau, es sei ein Kriterium. Aber wir haben es geglaubt.
Hm? Ja, ja, das stimmt wohl.
Jede Form der Evaluation, die wir tun. Weißt du, wir nach einem Vortrag müssen wir heute immer eine kurze Evaluation machen. Und die ist nicht, wie hat es dir gefallen? Also konntest du was mitnehmen? Ja, stimmt. Kritisch. Sondern die Evaluation ist immer, hier, mach mal 5 Kreuze. Ja, und das
ja, ist hallo. Ich arbeite ja hier auch im Zusammenhang mit dem Qualitätsmanagement genau daran. Und auch in Bildungszusammenhängen ist das natürlich ein Problem.
Genau.
Weil es auf Kennzahlen zurückgeführt wird. Also du hast ganz viele Zahlen, die eigentlich immer mehr verdichtet werden, bis du am Ende nur noch eine Zahl hast.
Genau,
also die sogenannte Kennzahl.
Du möchtest eine Lösung haben, du möchtest ein Ergebnis haben. Es geht ja gar nicht darum, dass was verändert wird.
Nee, keine Lösung, du möchtest eine Entscheidungsgrundlage haben. Ich glaube, dass sozusagen dieses
Nein, quantifiziert. Du möchtest keine Entscheidungsgrundlage haben, weil eine Entscheidungsgrundlage wäre eine Grundlage, auf der du dann auch eine Entscheidung treffen kannst, sondern du möchtest die Entscheidung abgenommen bekommen.
Ja, das stimmt. Genau, aber es soll sozusagen helfen, eine Entscheidung zu treffen, sagen wir es mal so.
Genau, es soll dich in deiner Verantwortung entlasten, damit andere dafür verantwortlich sind. Ja? Im Zweifel eben die Evaluation.
Ich schreibe gerade einen Seminarplan für ein Seminar, wo es um Big Data und Technologieethik geht. Und da bin ich gestern Abend ganz frisch über einen Spruch von Drucker gestolpert. Das ist offensichtlich ein Ökonom, der hat gesagt, alles, was wir messen können, managen wir auch.
Genau.
Ja, und das ist sozusagen die Grundlage für das Management. Weil ein Management, was nicht auf der Basis von Zahlen stattfindet, ist ein reines Bauchmanagement. Und das ist total verpönt. Und dann gibt es noch einen weiteren interessanten Kopf, dessen Name mir gerade nicht einfällt.
Oliver Bergman?
Nee. Der hat den Begriff der Informatisierung. Naja, sitzt denn in München.
Okay.
Ich komm gleich im Laufe der Zeit drauf. Der hat den Begriff der Informatisierung nochmal stark gemacht und gesagt, naja, die Informatisierung, die kennen wir eigentlich ewig schon. Und sie bedient sich sozusagen der Information. Und es war lange Zeit, auch in Fabriken, vollkommen üblich, dass man Entscheidungen auf der Basis von Erfahrung und Bauchgefühl getroffen hat. Und diese Entscheidungsgrundlage, die ist mit den Rechenapparaten und später dann sozusagen über die Buchhaltung und noch später dann über die Digitalisierung eigentlich immer stärker zugunsten der Basis auf Zahlen ausgewichen. Und wenn man sich aber diese Zahlen genauer anguckt, also ich kriege das zumindest hin und wieder immer öfters mit, ist sozusagen niemandem häufig so richtig klar, wie kommen diese Zahlen eigentlich zustande. Und häufig gibt es auch mehr als diese eine Zahl. Es gibt so unterschiedliche Systeme, manche machen es dann über Excel und manche machen es darüber und darüber. Und dann stellt man plötzlich fest, wir haben ja alle gerade eine andere Kennzahl am Start. Niemand weiß eigentlich so richtig, wer worauf fußt, aber alle haben aus dieser Kennzahl interessanterweise schon eine Interpretation abgeleitet, die total einleuchtend ist, die auch mit der Realität übereinstimmt. Ja? Und ne, also ich kriege das hier mit Durchschnittsaltern. Ja, also wie ist das Alter der Bildungsurlaubsklientel bei uns hier angestiegen oder nicht? Ja? Und wir haben für jede Zahl, die wir messen,
Eine Erklärung.
Eine interessante Erklärung.
Ja.
Ja. Aber keine Zahl kann den Anspruch darauf erheben, richtig zu sein. Was umgekehrt auch bedeutet, dass jede Erklärung, die auf dieser Zahl fußt, selbstverständlich falsch sein muss. Ja? Das heißt,
ist das denn bewusst?
Eine scheinbare Korrelation. Nein, ist nicht bewusst.
Das wollte ich mir gerade sagen. Nee, das ist sozusagen nicht. Nämlich das, wo. Aber ich, ja, vielleicht kommt das mehr in die Richtung, weil es ist eben Trugschluss.
Genau. Es gibt so mehrere Korrelationen, die im Raum stehen, die mit der Realität abgeglichen uns alle sinnvoll erscheinen und richtig erscheinen, wo du aber merkst, wenn du dir die Zahlen genauer anschaust, dass da was nicht stimmen kann. Mhm. Vor allen Dingen, weil du häufig dann mehr als eine Zahl hast, ja, die zu diesen Ergebnissen führen. Manchmal reicht es auch, die einzelnen Zahlen, die sich dann zu dieser Kennzahl aggregieren, wenn du die anschaust und da schon feststellst, das kann nicht sein. Ja? Man sieht irgendwie diese gesamte Zahlenkolonne und ohne jetzt, also mit einem gewissen Gefühl für Mathe, wird ja sofort klar, dass der Durchschnitt da unten nicht stimmen kann. Ne?
Aber sie stand da, ne?
Ja? Aber wir hinterfragen also diese Zahlen meistens nur vor dem Hintergrund von Plausibilität.
Haben sie denn wirkliche Bedeutung?
Bei uns schon. Bei uns führt es dazu, dass wir uns anstrengen, auch mit besonderen Formaten oder so, bestimmte Zielgruppen erreichen,
okay,
erreichen,
also hat,
wo wir glauben, dass wir sie nicht erreichen.
Okay.
Ja, das, natürlich ist das
okay.
Ich glaube, das ist überall anders auch so. Dass man ganz häufig diese Zahlen nimmt und solange es nur eine Zahl gibt, gibt es dieses Problem auch nicht. Da fragt man auch gar nicht nach Plausibilität, obwohl man das immer tun sollte. Ja? Wie häufig, das Problem kennen alle. Ja? Du hast dir irgendwie so eine komplexe Excel-Tabelle gebaut. Nein, das Problem kennen nicht alle. Aber es gibt Leute, die das kennen. Ja? Du baust dir irgendwie eine Excel-Tabelle und hast dann irgendwie Zahlen da drin und alles scheint irgendwie logisch. Und plötzlich kommt da eine zusätzliche Zahl rein und du denkst, das kann aber jetzt nicht stimmen. Das muss hier eigentlich ein Minus ergeben. An irgendeiner Stelle wird hier falsch gerechnet. Und du fängst an, so die ganzen Verbindungen der einzelnen Zahlen durchzugehen. Das ist ja letztendlich in einer relativ unkomplexen Situation genau das Gleiche, was wir eigentlich tun müssten in besonders komplexen Situationen. Aber dadurch durchblicken wir das halt nicht mehr.
Genau.
Und dann glauben wir, naja, also wie diese Zahl zustande kommt, das können wir jetzt nicht mehr sagen, aber sie ist halt da und sie ist plausibel im Abgleich mit der Realität. Und das ist aber nichts anderes als eine Gefühlsäußerung, weil wir sozusagen der Realität eine Zahl zugrunde legen und sie sozusagen mit ihr abgleichen.
Also mit anderen Worten, die Anzahl alternativer Fakten ist eigentlich nur eine Annäherung an das, was als Fakt wirklich da ist.
Ja, 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 ja. Blöd. Das kriegen wir nicht richtig gefasst, leider. Mhm. Aber ich verstehe auch, dass ein Großteil, dass wir sehr, sehr gerne Entscheidungen darauf auslagern, weil es sozusagen, also was wir überhaupt nicht mögen, ist
Verantwortung zu tragen.
Verantwortung zu tragen und eine Entscheidung auf der Basis von Erfahrung vorzunehmen. Ja? Sondern im Idealfall können wir diese Entscheidung.
Ich glaube, ich selbst trage ungern Verantwortung. Das ist der Entscheidungsprozess. Das Problem bei dieser Verantwortung, bei der Erfahrung ist, dass du Schwierigkeiten hast, deine Entscheidung zu legitimieren.
Ja.
Also, wohl wahr. Du möchtest am liebsten nur Entscheidungen auf Verantwortung, auf Erfahrungsebene machen.
Ja.
Das Problem ist, du kannst dich nicht verkaufen.
Ja. Dafür brauche ich die Zahl.
Genau. Also du brauchst die Zahl auf zwei Ebenen. Ja. Einmal, um mit Bauernschleue zu legitimieren, warum dann deine Erfahrung richtig ist und du versteckst sozusagen deine Erfahrung hinter der Zahl, weil du hast die Zahl natürlich entsprechend rausgesucht. Und auf der anderen Seite ist die Zahl aber auch für diejenigen relevant, die eben die Entscheidung nicht treffen wollen, sondern sagen, das ist die Normativität des Faktischen.
Ja.
Das ist so. Ich würde ja gerne anders, aber ich muss doch, weil die Zahl 15 ist.
Ja.
Und bei unter 15
ist,
könnte man das so machen, aber bei 15 und drüber müssen wir so handeln.
Ja. Und weißt du, wodurch diese Art, Entscheidungen zu treffen, eigentlich auch noch weiter verfestigt wird durch die Digitalisierung. Weil sie ja nur die Zahl kennt. Also es wird sozusagen alles
reduziert auf eine Zahl.
In eine Zahl gegossen. Ja? Es gibt für alles einen Benchmark. Es gibt für alles, sagen wir mal, einen Durchschnittswert. So, den musst du mindestens erreichen. Und dabei geht's, das gilt für die Maschine, genauso wie für den Menschen. Ne? Auch in Zusammenarbeit mit der Maschine wird der Mensch natürlich auch immer maschinell erfasst und damit passend sozusagen in die, also als Zahl ausgedrückt. Ja? Und das Problem hätten wir nicht. Aber wir lernen das, also wir würden uns wahrscheinlich auch dagegen wehren, aber da wir das sehr, sehr früh lernen, da alles in Zahlen gepackt wird, ja, du brauchst einen bestimmten Notendurchschnitt, bestimmte Sachen studieren zu können, das sind alles diese Kennzahlen, ja. Es zählt nicht deine Energie, deine Leidenschaft dafür, etwas machen zu wollen, sondern es zählt eine bestimmte Kennzahl.
Es zählt nicht, ob das Kind satt ist. Sondern die Frage ist,
hat es 200 Milliliter getrunken? Ja, das kenne ich. Ne? So, und genau. Und wenn dann das Kind
nach einer halben
Stunde schon wieder
steht doch da, dass es, ja? Nee, da kann es nicht Hunger haben. Hat es irgendwas anderes.
Nee, oder es heißt, habe ich es dir nicht gesagt? Es war noch nicht satt.
Ach so, ja, oder so, wenn es das noch nicht getrunken hat. Ja.
Also du kannst jede Zahl.
Ja, weil du dich schön dahinter
verstecken kannst. Immer wieder schön plausibel auch, sagen wir mal, einbetten in deine Erklärungszusammenhänge. Ja? Und in gewisser Weise, und da kommen wir vielleicht jetzt mal zu unserem kleinen Cliffhanger, in gewisser Weise ist vielleicht das die Fertigkeit, die es nötig wäre, Kindern beizubringen. Ja?
Ach, du möchtest den Cliffhanger noch machen?
Ja, klar will ich den Cliffhanger noch machen.
Oh Gott, also das heißt, dann lassen wir aber die anderen Sachen mal weg. Ne?
Ja, das können wir gerne tun. Das können wir gerne tun. So, jetzt, also, ich muss das jetzt mal hier zurückspulen und wir sollten auf jeden Fall da gleich ein bisschen reinhören, okay?
Ja, aber du musst erst mal sagen, worum es geht, weil ich habe das tatsächlich auch nicht mitgekriegt. Aber hier unten ist eine Diskette, hast du schon gesehen?
Wo ist eine Diskette?
Hier.
Ja, das gute alte Zeug, da ist auch eine Festplatte und sowas. Ja. Also, ich warte, Kapitelmarke. Also Günther Dück
hat. Gunther.
Gunther? Gunther Dück, stimmt. Gunther Dück und nicht Günther Duck, ne? nee, der heißt Gunther Dück, hast recht. Ist auch egal, wie der heißt. Also egal ist nicht, wenn man vernünftig zitieren will, aber ihr wisst alle, wen wir meinen. Gunther Dück wurde vom Stifterverband interviewt. Das Ding ist veröffentlicht worden am 18.01.2017 und hat irgendwie meine Facebook-Timeline gestreift. Und wie das dann so ist, man hat ja die Videos nicht auf laut, sondern man sieht im Prinzip ja unten immer nur den Transkriptionstext. Das las ich so durch und merkte, was Gunther Dück für ein Blödsinn redet. Also meine Meinung sozusagen mal vorne weggestellt. Und jetzt würde ich sagen, hören wir mal kurz rein.
Im Grunde brauchen wir halt eine Bildungsrevolution, weil, wie gesagt, die alles jetzt Software hört, so halbwegs. Und weil das Materielle mehr durch Roboter geregelt wird.
Geht noch weiter?
Wir wissen ganz genau, wie wir sein müssen, nämlich so wie Richard von Weizsäcker oder Michelle Obama. Diese Rollenmodelle sind ja da. Und dann müssten wir auch die Erziehungsrollenmodelle so machen, dass wir das irgendwo so hinkriegen. Und das ist meine Basisklage. Das hat wenig mit dem Internet zu tun. Das Internet erzwingt, dass wir jetzt höhere Persönlichkeiten sein müssen. Und was machen die Leute? Sie geben jedem ein Tablet. Also praktisch diese Persönlichkeitsfrage wird nicht diskutiert, sondern sie geben jedem Tablet und diskutieren, ob ein Lehrer die auch bedienen können müsste. Oder es ist einfach haarsträubend. Und an das Erziehungssystem geht keiner ran.
Ich meine, so, und haarsträubend ist eigentlich das,
dann werden die
was Gunter Dück da von sich gibt. Das gibt er innerhalb von 4 Minuten und 41 Sekunden von sich. Es tut also nicht lange weh, aber es tut zumindest 4 Minuten 40 weh. Und es ist halt im Internet. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Aber aus meiner Sicht fängt es schon an mit den höheren Persönlichkeiten. Höhere Persönlichkeiten, weißt du, woran mich das erinnert, wo ich so gerade in mich gehe? An Germany's Next Topmodel.
Hä?
Ja, du musst eine Persönlichkeit sein. Ja, du musst wer sein, ja? Du musst nicht nur schön sein, sondern du brauchst auch eine Persönlichkeit, ja?
Hä? Ich habe das noch nie geguckt. Also das wird halt immer gesagt, oder was?
Ja. Ne? Was meint er mit höheren Persönlichkeiten, ja? Und er nennt dann irgendwie Menschen, die wir wahrscheinlich irgendwie sehr toll finden, vielleicht der ein oder andere findet die toll, so wie Michelle Obama oder.
Also da muss man jetzt aufpassen, da muss man ihn ein wenig in Schutz nehmen. Ich habe das jetzt nicht.
Übernimmt gerne diese Rolle.
Nein, nur diese Persönlichkeitsprofile. Der hat verschiedenste Persönlichkeitstests auch auf seiner Homepage, die man da machen kann und kategorisiert die Menschen in 4 oder 5 Persönlichkeitsstrukturen ein.
Und allein das finde ich schon ein
Nee, das ist durchaus
unglaublichen Vorgang.
Nee, das ist durchaus nachvollziehbar und gut, weil er das in anderen Zusammenhängen auch angenehmer macht. Hier wird er nähert er sich einer Ideologie an, die ich an einer anderen Stelle jetzt gleich nochmal gerne auseinandernehme. Aber diese grundsätzliche Art zu sagen, es gibt Menschen, die sind unterschiedlich drauf und wir müssen eigentlich gucken, wie wir die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit auch zusammenbringen. Und dafür muss ich aber erstmal Bewusstsein von der Unterschiedlichkeit haben, weil das kein Merkmal für besser oder schlechter ist, sondern für anders. Und er sagt halt, ich bin halt ein Nerd, ich bin halt so ein Mathematiker. Ich bin halt so ein bisschen wie heißt dieses Bild? Krankheitsbild, nicht Krankheitsbild. Wenn immer alles nach Regeln laufen muss.
Ich weiß, was du meinst. Ich weiß es auch nicht. Aber alle Zuhörerinnen werden jetzt gerade.
Ich finde das gerade ganz furchtbar. Ja, danke, dass mir das gerade alle zuraunt. Er ist es halt. Und er ist so und man muss ihn halt so nehmen. Das ist aber nicht schlimm. So, und in dem Sinn ist das jetzt erstmal grundsätzlich in solchen Persönlichkeitsstrukturen und Clustern zu denken, jetzt nicht grundfalsch. Hier ist das Problem, dass er, wir müssen von höheren zu höheren Persönlichkeiten werden. Und bevor wir eigentlich den Lehrern Tablets in die Hand drücken, müssen wir erstmal gucken, dass wir auch die Erziehung verändern. Und eigentlich müssen wir ja erstmal den Lehrern, den Eltern beibringen, was überhaupt Erziehung ist, weil das Ziel ist ja höhere Erziehung, höhere Persönlichkeiten.
Höhere Persönlichkeiten.
Moment. Plädiert er jetzt gerade dafür, einen Erziehungsführerschein oder eine standardisierte Form der Erziehung zu fordern, staatlich kontrolliert möglicherweise, wo Menschen, die dieses Diplom bekommen, Kinder kriegen dürfen, die anderen nicht, damit nur noch Menschen mit höherer Persönlichkeit auf dieser Erde sind? Und bedeutet das? Wer definiert höhere Persönlichkeit?
Genau.
Also gibt es nicht Menschen ohne höhere Persönlichkeit, die nicht so sind und eloquent und empathisch wie Michelle Obama, die trotzdem glücklich sind?
Hört sich in gewisser Weise auch immer überlegener an als die anderen Persönlichkeiten.
Also,
ja. Und das.
Ich weiß, warum hat ihn das geritten?
Ich weiß.
Sowas zu sagen.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es gibt ja noch ein anderes Problem damit. Nämlich. Es gibt Leute, die haben ein Problem damit, dass dieses ganze Digitalzeug in die Schule kommt. Das sind die gleichen, die Dück an dieser Stelle recht geben würden und sagen würden, naja, das ist eben das Problem.
Okay.
Nur weil du Technik irgendwo reinwirft, heißt es noch lange nicht, ja, dass man damit auch was lernt oder dass irgendwie sozusagen dass man sich, sagen wir mal, mit seiner Umwelt auseinandersetzt. So, ja, mal so ganz vorsichtig gesprochen. Und gleichzeitig gibt es die Leute, die sagen, ja, die digitalen Medien müssen in die Schule, ja, Das sind aber mit, also die allermeisten davon sagen, ja, das ist natürlich nur der Trojaner. Also in Wirklichkeit geht es natürlich
also
um eine Ausbildung bestimmter Fertigkeiten und Umgangsweisen
Trojaner,
miteinander.
Bei Trojaner bin ich schon immer wieder vorsichtig, weil da oft dann noch so eine weitreichendere Änderung des Schulsystems hintersteht. Aber ich glaube, dass keiner, der dafür sich im Alltag einsetzt, dass wir die Unterrichtsabläufe digitalisiert bekommen, mit Tablets, Laptops oder Computern, ist ja egal, ausschlagen würde, dass die Pädagogik mindestens genauso wichtig ist. Mhm. Aber es gibt ganz, ganz viele, die gegen diese Digitalisierung kämpfen, die sagen, die Pädagogik ist das Wichtigste. Genau. Und in dem Sinne haben wir also auf der einen Seite keiner negiert, dass die Pädagogik wichtig ist, aber die einen negieren die digitalen Medien. Und er kippt sozusagen Wasser auf diese Mühlen von denen, die immer schon gesagt haben, dass das mit den digitalen Medien schlecht ist.
Ja.
Und weil die Persönlichkeitsbildung, die höheren Persönlichkeiten, die brauchen wir. Und das geht ja, wie er sagt, ohne. Er hat nicht Unrecht. Der wird auf einer ganz anderen, diese Gedanken, die er macht, die werden auf diesem kompletten Fundament von Wechsel des Betriebssystems mit der Digitalisierung und sonst was aufbauen. Mhm. Weil er überhaupt nicht auf dieser Ebene wahrscheinlich argumentiert. Also ich glaube nicht, dass er abstreiten würde, dass Tablets nicht in die Schule gehören.
Das glaube ich auch nicht.
Weil er nämlich das als normal ansieht.
Genau, er sagt nur, dass das nicht das Problem löst.
Genau.
Und ich würde sagen, damit verkündet er eine Binsenweisheit. Da sind sich sowohl die Gegner als auch die Befürworter drüber.
Genau, weil er auf einer anderen Ebene argumentiert und das, was er eigentlich sagen möchte, ist nämlich, natürlich, also unser Problem ist nicht die Tablets an den Schulen, weil das Problem haben wir gelöst. Mhm. Im Zweifel. Sondern unser Problem ist, wie schaffen wir neue Persönlichkeiten? Da gebe ich ihm recht. Mhm. Aber er schafft mit dieser verkürzten Interview oder zumindest mit dieser Formulierung auch, ja, alles klar, haben wir immer schon gesagt, brauchen wir nicht.
Mhm. Ja. Naja, und es geht damit natürlich so ein wenig auch, gerade wenn es um höhere Persönlichkeiten geht, ja, geht damit natürlich auch ein wenig so ein Enhancement einher, ja. Also diese höheren Persönlichkeiten, die sozusagen daraus hervorgehen sollen, das sind halt die Optimierten. Also höhere Persönlichkeiten, da assoziiere ich irgendwas Optimiertes mit.
Ist auch was Relatives, ne? Wenn wir alle so sind wie Michelle und Obama, sind wir ja nicht höhere Persönlichkeiten, sondern normale Persönlichkeiten.
Ja, und ja, es ist ich glaube, was er eigentlich meint, ist, dass man sich so ein wenig, naja, mit sich im Verhältnis zu den anderen auseinandersetzt, ja? Also, dass man ein soziales Geschöpf wird, ja? Vielleicht meint er das, aber warum sagt er das nicht? Höhere Persönlichkeiten, puh, ja? Und dann nennt man auch noch Leute, ja, die so einzigartig auf der Welt sind. Da gehört noch vielleicht noch Mahatma Gandhi zu und ja. Höhere Persönlichkeiten halt.
Ja, aber Richard von Weizsäcker.
Na, schlechtes Beispiel, meinetwegen, ja.
Nein, das ist ja.
Vielleicht ist das für ihn eine höhere Persönlichkeit.
Nein, das war ein toller Bundespräsident und wahrscheinlich hat er unglaublich Weitsicht gehabt und war ein weiser Mensch und so. Also es ist, ich finde den Begriff schwierig nicht, und
es geht überladend. Nicht um höhere Persönlichkeiten, sondern es geht sozusagen darum, es geht nicht um eine Bildung des eigenen Ichs, sondern es geht darum, als Gemeinschaft funktionieren zu können. Das ist sozusagen auch eigentlich der Grund, weswegen es die Schule und die Klassen und diese Gemeinschaft in den Klassen gibt. Weil das sozusagen eigentlich das Wesentliche ist. Und wenn es um höhere Persönlichkeiten geht, dann geht es um eine Individualisierung, die vollkommen fehl am Platz ist.
Ja.
Auch wenn er dann sozusagen so einzelne Schlaglichter rausgreift und die auch noch so exemplarisch für die Erklärung von höheren Persönlichkeiten zu Rate zieht, trifft das aus meiner Sicht nicht das, was ich erwarte, was eine Schule leisten muss.
Er sagt ja, wir müssen ja erstmal das Erziehungssystem jetzt renovieren.
Genau.
Und da er auch sagt, dass er immer mindestens 5, 6 bis 10 Jahre im Vorfeld die Dinge auch thematisiert, bevor sie dann thematisiert werden,
ja.
Wissen wir also, können wir jetzt schon sagen, 2022 werden wir darüber sprechen, dass wir das Erziehungssystem renovieren müssen.
Ja.
Wer jetzt schon auch diese Sprüche kennt, der schweiget und sagt das dann bitte 2022, weil da hat das Gunter Dück gesagt, vorausgesagt. Das Problem ist, Gunter Dück ist bisher bei uns immer sehr wohlwollend aufgenommen worden.
Mhm.
Ich habe ja auch mit ihm einmal auf dem Podium gesessen und der ist einfach ein wahnsinnig charmanter Gesprächspartner, Redner, weil er so eine tollpatschige, anekdotische Art hat, Dinge zu erzählen.
Mhm.
Der ist also wirklich angenehm. Aber letzten Endes immer auch in einer gewissen Form exemplarisierend, pauschalisierend, polarisierend.
Ja. Ja.
Und in dem Fall weiß ich nicht, ob er mit seiner Polarisierung nicht am Ziel des Fortschritts vorbeizielt. Und das ist sozusagen das Problem. Und deshalb bin ich, ich würde das keine Verurteilung jetzt über ihn machen, wie aufgrund eines solchen Videos. Aber es ist zumindest so, dass ich so denke, ach, das ist seltsam. Wenn er zuhört, kann sich ja gar nicht hier erklären.
Ich möchte auch gar nicht die Person angreifen, sondern es geht mir in dem Fall um das Argument. Es gibt viele andere Dinge, die unbestritten zum Nachdenken anregen. Das tut das, was er da gesagt hat, ja auch. Ich würde es nur anders sehen. Ich hätte es auch nie so gesagt. Ja, also, aber das ist ja auch das Wesen von zwei verschiedenen Menschen. Ich verstehe auch nicht diesen Begriff höhere Persönlichkeiten, der ist komplett.
Der hat verdammt komischen Beigeschmack.
Mhm.
Der hat etwas, es gibt höhere Persönlichkeiten, ergo gibt es niedrigere Persönlichkeiten.
Mhm. Es trägt gerade nicht dazu bei, eine Ungleichheit zu überwinden. Ja, sonst trägt er dazu bei.
Ja, oder Kreativität zu entwickeln, weil es eigentlich Konkurrenz schafft.
Ja,
ja.
Es schafft Konkurrenz und oder es sorgt dafür, oder das ist eine andere Auffassung davon, ja, wir müssen uns alle sozusagen auf ein anderes Level, sagen wir mal, transferieren. Und ich würde sagen, eigentlich geht es darum, mit Ungleichheit, also Ungleichheit auszuhalten, im besten Falle zu beseitigen, aber zumindest die Ungleichheiten irgendwie ertragbar zu machen und nicht nach höheren Persönlichkeiten zu streben. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nicht eigentlich nach Mittelmaß ruft, sondern ich will eigentlich sagen, wir lösen das Ungleichheitsproblem nicht dadurch, dass wir in der Schule den Paar, denen das, sagen wir mal, gelingt und auch leicht fällt, zu höheren Persönlichkeiten machen. Das hilft uns nicht.
Wir müssen das alle werden.
Naja, aus meiner Sicht gehört zu einer höheren Persönlichkeit, ja, nach Dück, eben auch dazu, dass es diesen Menschen gelingt, den anderen irgendwie nicht das Gefühl zu geben, dass sie keine sind.
Und das steckt aber im Begriff drin.
Genau, und das kriegst du nicht raus.
Ja.
Es ist so unglücklich. Und diesen Schwenk Richtung, also es ging darum, ja, was Schule macht. Und er hat ja bisher auch ganz viel Gutes zu dem Beitrag erzählt, den digitale Medien da drin in diesem Bereich leisten könnten. Leisten müssen. Aber den Dreh, den er an dieser Stelle macht, der ist so unklug, so ungeschickt. Eigentlich hat das dann in der Folge dieses Interviews in meiner Wahrnehmung auch gar nicht mehr so viel mit digitalen Medien zu tun. Es geht eigentlich um die Rolle und die Aufgabe von Schule und Erziehung, ja, die sozusagen dann von ihm referiert wird. Und deswegen möchte ich es auch gar nicht so sehr jetzt an diesem digitalen Mediending aufhängen. Ich glaube nur, dass der da an zwei Stellen sehr unglücklich so ins Klo gegriffen hat.
Man muss natürlich jetzt immer noch gucken, inwieweit ist das dem Interview geschuldet und der Fragestellung und sowas, das muss man...
Naja, er hat das Interview freigegeben.
Naja, gut, im Zweifel hat das freigegeben,
ja. Ich gehe mal davon aus, dass er das sehr wohl irgendwie steuern konnte. Ich verlinke das Video noch, oder hast du es schon gemacht?
Nee.
mache ich dann mal. So. Wir sind durch für heute, oder? Ich hätte aber noch schöne Apps. Bitte. Ich habe in den letzten Tagen oder sagen wir mal so in der Weihnachtszeit irgendwie mal wieder meine lokale Festplatte in Ordnung gebracht.
Ja.
Ich habe auch mal wieder ganz viel mit Online-TV-Recorder rumgespielt.
Ja.
Und habe unfassbar viele tolle Filme irgendwie lokal mal wieder bei mir gespeichert. Und hatte dann irgendwie das Problem, dass ich im lokalen Netzwerk einen Player brauchte, mit dem ich das vernünftig abspielen kann.
VLC.
Nee, auf den bin ich jetzt, nö. Nö, den habe ich jetzt nicht gefunden. Und zwar bin ich gestoßen einmal auf den Moli-Player. Mit dem habe ich ganz viel gemacht. Der kann halt sehr, sehr schön irgendwie DLNA oder auch überhaupt so Medien, also Festplatten mit streaming. Medieninhalten vernünftig streamen. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist 8 Player, heißt das Ding, also 8 Player geschrieben. Mhm. Den gibt es auch als Apple TV-App. Und das harmoniert irgendwie ganz gut zusammen, kann vernünftig irgendwie zugreifen. Es mit der Synchronisierung funktioniert nicht so gut. Deswegen ist eigentlich auch egal, ob man das Ding auch noch parallel irgendwie auf seinem iPhone oder sonstigen Endgerät installiert hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die beiden Player haben mir in den letzten Tagen so ein bisschen das Leben versüßt. Habe ich ganz viel irgendwie altes Zeug geguckt.
Ich habe beim Backup. Das kann ich nicht mehr. Ich habe 150 Gigabyte Filmarchive, die ich mir so im Laufe der Zeit zusammengeklaut,
ja, hab
gesucht habe. Tatsächlich auch viele Filme, also wenig Hollywood-Filme, sondern so.
Ja.
Bei einem Backup. Ich habe das falsche R-Sync-Kommando eingegeben.
Oh nein, das ist alles weg, oder was? Das ist
alles weg. Und das war auch genau der Teil, wo ich eben noch kein Backup hatte. Aber es ist nicht schlimm. Ich bin das Risiko eingegangen und das Risiko hat sich dann halt so finito.
Okay.
Aber Film, das ist in dem Sinne, das ist auch tatsächlich der einzige Teil neben meinen Betriebssystem-CDs, DVDs gewesen,
ja,
den ich nicht in einem redundanten,
ja,
Backup hatte.
Ja.
Weil ich halt gesagt habe, im Zweifel ist es weg und dann ist es weg.
Ja.
Und Pirates of the Silicon Valley oder alte Sendungen mit der Maus folgen oder sonst was,
ja,
die findet man im Zweifel auch über YouTube und so.
Ja, ja,
also es ist zwar,
stimmt,
es ist ärgerlich, weil es eine Auswahl war, aber ist halt so. Aber der Tipp, Backup. Und zwar Backup in doppelter Form. Immer zwei Backups
ist,
haben.
Das ist halt irgendwie bei richtig viel Speicherplatz auch nicht gerade günstig.
Nee, aber man sollte es immer so kalkulieren.
Ja.
Also,
ja, kommt so on top. Ja, ist eigentlich so nicht vorgesehen.
Mhm. Aber ist wichtig.
Mhm.
Ein redundantes Backup des Rechners auf eine externe Platte und am besten auf zwei Platten. Das heißt also, ich bei mir zu Hause habe es jetzt inzwischen so.
Na, ich habe da zu Hause nur eine NAS stehen, ja, die das macht. Das ist natürlich ein Rechner, aber ich weiß gar nicht, das ist so viel. Ich habe keine Festplatte, die so groß ist wie diese NAS, um die irgendwie zu.
Ja, aber was ist denn für ein RAID da drin? Du kannst ja das RAID so machen, dass die Platten gespiegelt werden. Aber da hast du dann natürlich nur halben Speicher.
Ja, genau, habe ich nicht gemacht.
Nee, willst du aber.
Ja, ne?
Ja, weil es ist halt einfach, eine Platte geht kaputt.
Na, das ist ja nur eine Platte drin.
Dann hast du es eh nicht, genau. Aber gut, wenn wir zwei Platten drin wären und die spiegeln.
Ja,
einfach,
ja,
weil. Das passiert irgendwo was und du willst dann Backups haben.
Ja, ja.
Und das Timer.
Ganz ehrlich, keine Sachen, die mir wirklich wichtig wären. Ja, also ich fand das jetzt irgendwie schön. So, aber ich habe die gute Alternative über die ganzen Streaming-Dienste, ja.
Aber das ist wichtig, dass man das halt, das Risiko dann auch bewusst bei einzelnen Sachen,
genau,
eingehen kann. Aber en gros, genau, also für die persönlichen Daten, immer 1 bis 2. Also das Beste ist eigentlich, wenn man zu Hause ein Backup hat, vielleicht noch irgendwo extern Backup hat und auch zu Hause durchaus 2.
Ja.
Also im Sinne von ein dauernd laufendes Backup Time Machine. Das ist mir aber in den letzten Wochen immer mal wieder abgestürzt und musste neu angelegt werden. Und dann sind natürlich die ganzen Archivdaten auch weg. Deshalb mache ich einmal in der Woche noch auf eine externe Platte ein Time Machine Archiv. Also einmal mit der Time Capsule, jeden Tag so beiläufig und dann einmal in der Woche auf eine externe Platte und die wird auch nochmal auf eine andere externe Platte dann...
Scheiße, okay.
Ja, einfach, weil das tatsächlich...
Wichtige Daten sind, ja.
Ja, im Zweifel sind es wichtige Daten.
Ja, so. Bei meinem Produktivsystem mache ich das auch so. Ja, das ist auch mehrfach gesichert. Ja,
das ist zwar doof, aber irgendwie...
Nee, das geht mir nicht. Nee, da sind wir auch alle gebrannte Kinder. Ich würde sagen, es gibt da nicht mehr so viele, ja, die das noch nicht erlebt haben, dass plötzlich Daten weg waren.
Und du willst es eigentlich nicht.
Du willst das nicht. Übrigens, ich habe über die Weihnachtsferien für irgendwie Familie ein MacBook Early 2008 mit einer SSD-Platte ausgestattet. Läuft super.
Ja.
Problem ist nur, da läuft kein aktuelles iOS, kein aktuelles macOS mehr drauf.
Nee, nicht das Jera, aber...
nee, noch nicht mal. Nee. Du musst eine 1075, das ist ein Lion,
ja.
Noch nicht mal ein Mountain Lion, ein Lion installieren.
Ja.
Und jetzt versuch mal, ein älteres Betriebssystem aus dem Netz irgendwo herzukriegen.
Ja, ich kann sie dir geben, ich hab's alle da.
Ja, danke, aber ich habe dann irgendwie einen Torrent angeworfen.
Gut, weil das ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Aber tatsächlich ist das nämlich so ein Punkt, wo deshalb habe ich das Archiv der alten Systeme, immer wenn es neu rauskommt, für eine DVD zum Brennen oder sowas.
Ja, muss man anlegen. Ja. War mir auch nicht so klar, aber es war nicht so einfach, da dran zu kommen. So, dann hatte meine Frau einen runden Geburtstag und ich habe die letzten Nächte, also vor einiger Zeit, die letzten Nächte damit zugebracht, unsere alten Albenbestände, also das, was wir so an Fotos damals, man hat das nicht ausgedruckt, sondern das hieß damals entwickeln, für unsere jüngeren Zuhörerinnen, die klebt man ja dann so in Alben ab und die habe ich mit einer App zu einem sehr, sehr großen Teil digitalisiert. Und das habe ich...
Unfade.
Das schreibe ich mir dann mal auf.
Nee, Moment, welches hast du denn genommen?
Wie schreibt man denn Unfade?
Unfade.
Fade.
Ja.
Okay.
Hast du das, mit welchem hast du es gemacht?
Nee, warte, jetzt muss ich mir erst Unfade angucken, damit ich...
Das ist speziell dafür da, das ist von den Machern von ScanBot. Auch Korrektur für diese ganzen ausgeblichenen gelben Fotos.
Mhm.
Und ich habe die ganzen Fotoalben, die wir auch zu Hause hatten, von den Kinderfotos von uns gemacht. Und hier, das sind dann.
Ja. So.
Ja, das ist halt genau. Dann alles schön.
Ja, wunderbar.
Ja.
So, pass auf. Ich habe dafür, das war, glaube ich, ein bisschen mehr Arbeit, ist aber auch ganz gut. Das Ding heißt Fotoscanner und ist von Google. Und es fotografiert sozusagen ein Bild immer an vier Ecken.
Ja.
Und dadurch, dass du dein Handy halt ständig verschiebst, also ich mache das mal hiermit, fotografiere das, dann legt der hier diese Punkte an.
Ja.
Die fotografierst du und du hast praktisch ein Bild, was den Licht...
Vierfache auf...
Ach so. Was, wo das Licht rausgerechnet ist. Ja?
Ah, okay.
Das ist ganz cool. Also hier hat er das jetzt nicht so intelligent zugeschnitten, aber bei einem normalen Foto kriegt er eben das mit den Ecken mit und macht das wirklich sehr anständig.
Ja, ich habe mich einfach intelligent ans Fenster gesetzt, so dass es halt keine Spiegelung gab. Das heißt, macht man ja bei den Hochglanz-Sachen oft. Ja. Und dann hat es geklappt, aber das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist eine gute Idee.
Genau.
Dauert
viel länger.
Viel du länger.
Machst halt jedes Foto einzeln und bei dieser Unfade-App hältst du dann einfach über die alle Fotos drüber.
Nee, alle Fotos, aber ich habe es einzeln gemacht, weil ich dann auch eine entsprechende Auflösung haben möchte.
Ja.
Und dann kann man das noch zurechtschneiden und.
Ja. Das Problem ist so ein bisschen hier bei Fotoscanner, heißt das Ding. Es ist halt eigentlich mit Google verbunden.
Ja.
Das heißt, wenn du die Bilder da nicht hinhaben willst, ist es ein bisschen nervig, die dann irgendwie in deine
Fotobibliothek. Ach so, nee, das ist hier nur auf dem iPhone. Wenn man das macht, sollte man einen Akkupack dabei haben. weil der rechnet sich echt einen Wolf und
das ist hier auch
heiß. Und,
echt krass, echt krass. Ne? Aber
sehr Kinderfotos sind schon süß, ne?
Ja, weißt du, was absolut irre ist? Alles mit Kindern haben wir digital vorliegen. Ab 2008 haben wir das alles digital. Aber was total irre ist, die Zeit davor, die es ja durchaus gab. Also ich bin ja 74, also ich hatte ein Leben vor der digitalen Welt.
Ja.
Und das hat sich tatsächlich neu erschlossen, weil die sind ja jetzt alle hier drin. Und was nicht geht, ich weiß nicht, ob das mit Unfeld geht, dass du die einem Jahr zuordnen kannst. In der Foto-App werden die ja sozusagen nach Jahren abgelegt. Das heißt im Moment.
Das kannst du aber manuell machen, ne?
Ja, dann musst du irgendwie mit so einem Nö. mit Nö. So einem Foto-Dingsbums.
Gehst
dann
drauf und sagst so.
Ja.
Also wählt man in der Foto-App die Fotos aus und geht dann auf Datum und Ort anpassen.
Bild, Datum, Uhrzeit anpassen.
Genau, Menü Bild und dann Datum und Uhrzeit oder auch Ort, ne? Aber und dann ist das jetzt halt hier, wann habe ich das gemacht? Am 4.8.2016, aber da kann ich dann auch 79 dann irgendwie.
Und eigentlich ist das ja jetzt nochmal so die archäologische Aufgabe, die zumindest ungefähr einem Jahr zuordnen zu können.
Ja, wobei ich habe es jetzt tatsächlich hier so gemacht, dass ich die Kinderbilder einfach extra Ordner, die sind jetzt im Fotostream hier natürlich irgendwo drin, aber
Ja, das also zu schönen Apps heute. Übrigens gerade so ein bisschen neu entdecken, tue ich Animoto. Ist eigentlich schon ewig her, ja, aber im Moment mach ich wieder was damit und muss sagen, bin nach wie vor glücklich. Ist immer noch ein gutes Tool, mit dem man so Zeugs macht. Ich bin übrigens auf ein sehr interessantes Programm gestoßen, mit dem man, Augenblick, ich muss da einmal irgendwie auflegen. So, weg ist es. Ein sehr interessantes Programm gestoßen, mit dem ich aus YouTube MP3s generiere.
Ja.
Convert to MP3, also Convert 2 MP3, schreibe ich auch nochmal mit auf, ist immer dann ganz gut, wenn man irgendein Lied gut findet, aber ne? Ja, ich meine, es ist eine Privatkopie.
Nee. Von YouTube einen MP3 runterladen, ist keine Privatkopie. Eine Privatkopie ist, wenn du dir eine CD gekauft hast und du legst dir dann von dieser gekauften CD an. Dann hast du nämlich die Lizenz gekauft mit der
CD. Naja, aber runterladen ist eh kein Problem. Wieder anbieten ist ja das Problem.
Ja, aber
das
wird
heißt,
schwierig.
Convert to mp3.net könnte eventuell irgendwann das Problem bekommen, oder? Egal. Ich nutze das übrigens auch, um YouTube-Videos in unterschiedlichsten Versionen runterzuladen. Also gerade dann, wenn du so in Bildungskontexten nicht sicher sein kannst, dass du da WLAN hast, ja?
Aber dann nimmst du auch Handbrake, oder?
Konvertieren? Nee, zum Konvertieren, das mache ich auch mit diesem Convert to MP3. Ich schreibe es mal mit in die Shownotes. Ja, ich hab nichts mehr. Und du so?
Vielleicht noch der Hinweis, die GPG-Mail-Software ist da.
Genau, also ihr könnt wieder eure Mails verschlüsseln, wenn ihr schon auf Sierra abgedatet haben solltet, euer Mac OS. Das ist wirklich großartig. Mhm.
Ja, einfach nur als Info, ist da, zumindest die Beta, aber die läuft jetzt hier schon ganz gut.
Ja, ja. Ja, schön. Gut. Felix, hast du noch was?
Nee, ich habe jetzt nicht, also ich habe noch ein paar Themen, aber das machen wir beim nächsten Mal.
Ja?
Muss ja spannend bleiben.
Oh, wunderbar. Also, freut euch aufs nächste Mal. Tschüss.
Also, tschüss.